Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Sie alle recht herzlich willkommen heißen zur heutigen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Wildau. Da dürfen sich alle, die da sind, auch willkommen, willkommen geheißen fühlen. Danke, Frau Stellvertreterin. Ich hoffe, ich kann an meinen Wortfindungsstörungen noch arbeiten im Laufe der Sitzung. Es wird ja genug Gelegenheit geben. Ich darf die Ordnungsmäßigkeit der Ladung feststellen, es sei denn, die Stadtverordneten würden das anders sehen an der Stelle. Einladung sollte fristgerecht bei allen angekommen sein. Wir sind somit beschlussfähig und ich darf sagen, dass Herr Thiele und Herr Professor Dr. Dr. Ungwari entschuldigt sind für heute. Und ansonsten sind... Und Herr Weidler kommt ein bisschen später. Wunderbar. Ach so, und Herr Kleinwächter fehlt noch. Kommt nicht. Herr Kleinwächter kommt auch nicht. Okay. Ich darf den Tagesordnungspunkt 2 aufrufen. Entscheidungen über Einwendungen zur Niederschrift der letzten öffentlichen Sitzung vom 24.09.24. Gibt es hierzu Anmerkungen? Das ist nicht der Fall. Jetzt habe ich leider hier irgendwas falsch gedrückt, weil ich gerne noch was anmerken wollen würde zum Protokoll. Ich versuche es mal, ohne dass es geöffnet ist. Es gibt auf der Seite 6, da geht es um die Einwohnerfragestunde. Dort wird darauf verwiesen, dass der Bürgermeister mehrere Fragen vorliest, so ist, glaube ich, der Wortlaut. Und leider finden sich dann relativ wenig Aussagen zu den Fragen, die der Bürgermeister vorliest, und gar keine bis sehr wenig Hinweise auf seine Antworten. Jetzt handelt es sich an der Stelle dezidiert um Fragen einer Fraktion, die der Bürgermeister auch tatsächlich beantwortet hat. Insofern fände ich es gut, die Antworten würden sich im Protokoll wiederfinden, sonst lässt sich tatsächlich schwer damit arbeiten. Also wenn das nochmal nachgefasst werden könnte für die Mitschrift von heute, wäre das großartig. Und in Top 5, Bericht des Bürgermeisters, wird darauf verwiesen, dass der dem Protokoll beiläge. Ich habe ihn nicht gefunden, aber manchmal liegt es auch an mir. Also wenn da nochmal jemand überprüfen könnte, ob der Bericht des Bürgermeisters, wie versprochen, am Protokoll dranhängt, wäre das großartig. Und zum Top 8.2, da geht es um die Wahl unserer ehrenamtlichen Beauftragten, Gleichstellungsbeauftragten. Da wird mit einem Satz erwähnt, dass ich da, also der Satz in sich ist auch irgendwie nicht ganz schlüssig, da wird erwähnt, dass ich dazu was gesagt habe. 8.2 ist Quatsch, ne? War später. Ja, vielleicht kann dann nochmal geguckt werden. Also wie gesagt, es geht um die Wahl der ehrenamtlichen Gleichstellungsbeauftragten. Und dort habe ich dezidiert ausgeführt, dass ich A glaube, dass das widersprüchlich ist zu der dem zugrunde liegenden Fraktionsvorlage aus der alten Legislatur, wo dezidiert darauf abgehoben wird, dass es ein zweites Ehrenamt geben sollte, was an dem Tag ja quasi dann aufgehoben wurde. Und ich habe dezidiert ausgeführt, dass ich glaube, dass es zu einer Überforderung von nur einer Person kommt. Und ich fände es großartig, wenn zumindest die beiden Teile dann auch noch Niederschlag finden würden im Protokoll. Das waren meine Anmerkungen. Vielen Dank. Gab es jetzt sonst noch bei jemandem Redebedarf zum Protokoll, zur Niederschrift der letzten SVV? Ja, Herr von Essen.
Ja, schönen guten Abend erstmal. Also ich habe gerade geguckt, die Anlage ist tatsächlich nicht dran an dem Protokoll, auch bei mir nicht. Aber die Seitenzahl ist vollständig, also scheint sie irgendwie vielleicht untergegangen zu sein irgendwo.
Vielen Dank. Wenn es sonst keine Anmerkungen gibt, dann nehmen wir das Protokoll so als genehmigt mit den entsprechenden Ergänzungswünschen, die sich dann ja in der Niederschrift der heutigen Sitzung wiederfinden werden. Ich darf den Tagesordnungspunkt 3 aufrufen, Feststellen der Tagesordnung. Hierzu gibt es zwei Themen, die wir besprechen müssten. Das eine ist, dass wir gerne die Reihenfolge ändern wollen würden, und zwar die I088, die aktuell noch unter dem Tagesordnungspunkt 6.19 sich befindet, möchten wir gern vorziehen hinter 6.7. Das liegt daran, dass heute drei VertreterInnen der Arbeiterwohlfahrt da sind, um zu dieser I-Vorlage Auskunft zu geben. Genau, und damit wir die Vertreterinnen da nicht so lange warten lassen müssen, da dieser Vorschlag der Verschiebung des entsprechenden Tagesordnungspunktes, und Sie haben gestern Abend zugesendet bekommen eine Fraktionsvorlage, die hat in der Zwischenzeit eine Nummer, nämlich die F094. Da ging jetzt, müsste es erst darum gehen, dass wir beschließen müssten, ob wir sie heute behandeln wollen. Und wenn das der, wenn es dazu kommt oder käme, dann würden wir diese F-Vorlage direkt nach der jetzt vorgezogenen I088 behandeln wollen. Gibt es, bevor ich zur Abstimmung komme, da weitere? Herr von Essen?
Ich wollte nur kurz anmerken, dass sich meine Nummern nicht mit Ihren Nummern decken. 6.19 ist bei mir ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Wildau. Das liegt wahrscheinlich daran, dass Ihre Vorlage unter dem Punkt 6.8 eingefügt wurde und dass deshalb alles irgendwie verrutscht ist um eins. Ich hätte hier 6.20, Ergebnisbericht des Projektes mobile Pflegeberatung in Wildau. Das ist das, was im Ratsinfo jetzt gerade online ist.
Genau, also wir arbeiten mit den ausgedruckten PDF jetzt hier vorne. Von daher kann das sein, dass das im Ratsinformationssystem, dann deckt sich die PDF nicht mit, das ist tatsächlich so. Ach so, das ist passiert, genau, weil die F hier vom Sitzungsdienst schon vorsorglich, ohne dass wir das schon so beschlossen hatten, schon eingepflegt ist unter 6.8. Deswegen verschiebt sich alles nachfolgende schon um einen Punkt, genau. Also ich habe hier eine PDF-Version ausgedruckt, da war es noch nicht so. Frau Scheiner.
Ich weiß, ich bin da mal ein bisschen kleinkariert, aber ich würde es doch begrüßen, wenn wir uns nach der Geschäftsordnung verhalten würden in solchen Fragen und die Vorlage erst abgestimmt wird, ob sie in die Tagesordnung aufgenommen wird und nicht schon als gesetzt hier uns mit der Einladung entsprechend so übermittelt wird. Das, denke ich, sollten wir beachten. In der Geschäftsordnung steht eindeutig drin, bis wann Vorlagen vorzuliegen haben. Und das trifft auf diese definitiv nicht zu.
Genau, so hatte ich es ja eben ausgeführt. Der Sitzungsdienst, ja, das tut mir leid. Ich denke, der Sitzungsdienst hat das dann jetzt gehört und wird beim nächsten Mal nicht mit vorauseilendem Gehorsam hier entsprechend unsere Tagesordnung schon einpflegen. Genau, also ich bitte um Nachsicht, da waren die Kollegen etwas zu schnell. Ja, Herr Scheiner?
Dann würde ich vielleicht der Einfachheit halber den Vorschlag machen, wenn wir uns denn dazu durchringen, das auf die Tagesordnung zu nehmen, es vielleicht auch sachlich vom Zusammenhang her mit dem Punkt auf der Tagesordnung zusammenzuführen, über den wir in dem Bereich bei der Satzung für die Verpflegung diskutieren und nicht es irgendwo am Anfang zu positionieren. Bis jetzt haben wir uns eigentlich immer darauf geeinigt, dass wir solche Vorlagen dann auch irgendwie im Zusammenhang diskutieren.
Okay, können Sie kurz sagen? Ach hier, nach 6.18. Gibt es sonst Anmerkungen zur Tagesordnung? Dann möchte ich Sie zunächst um Abstimmung bitten, ob wir die Vorlage F094, also das ist die, die gestern Abend, wie gesagt, per Mail zugegangen ist, heute mit auf die Tagesordnung nehmen wollen. Wer dafür ist, den bitte ich jetzt ums entsprechende Handzeichen. Ich habe 14, okay. Wir machen mal die Gegenprobe. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Herr Paul? Wir haben gerade darüber abgestimmt, ob wir die Fraktionsvorlage 094, die gestern Abend per Mail kam, ob wir die heute mit behandeln wollen? Ja. Dann müsste es ja einstimmig gewesen sein, weil es ja keine Handzeichen bei den Gegenfragen gab. Okay, wunderbar, vielen Dank. Dann können wir diese Beschlussvorlage behandeln. Und Herr Scheiner hatte vorgeschlagen, diese nach dem Punkt 6.18 zu behandeln. Dem würde ich folgen wollen, wenn es da keine gegenteiligen Meinungen gibt. Insofern können wir dann über die Tagesordnung nochmal in Gänze abstimmen. Wer der Tagesordnung nach dieser Tagesordnung so verfahren möchte, den bitte ich jetzt nochmal ums Handzeichen. Ein Träumchen, ich glaube, ich darf erneut Einstimmigkeit feststellen. Vielen Dank. Ja, dann starten wir doch und sind jetzt bei Tagesordnungspunkt 4, Bericht des Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung und des Bürgermeisters. Der Stadtverordnetenversammlungsvorsitzende möchte nichts berichten und übergibt das Wort an den Bürgermeister.
Ja, schönen Dank, liebe Abgeordnete, verehrter Vorsitzende, liebe Mitglieder der Verwaltung und liebe Gäste und Anwesende. Hier die wesentlichen Punkte, über die ich berichten möchte. Als erstes zum Volkstrauertag. Der fand ja am Sonntag, den 17.11.2024 statt. Wurde übrigens damals 1922 in der Weimarer Republik im damaligen Reichstag beschlossen und wird heute weitergeführt. In unserem Falle auf dem Waldfriedhof in Wildau und auf dem Waldfriedhof in Halbe entsprechend gewürdigt. In Wildau, da will ich ein bisschen mehr mal dazu ausführen, nahm Fraktionsvertreter zur Niederlegung von Gestecken und Grenzen teil. Gefallenen Soldaten bei der Weltkriege, ebenso der unzähligen Zivilisten, Bürgerinnen und Bürger wurde gedacht, ebenso der über 10.000 Zwangsarbeiter. In der Folge sollen mit der Verwaltung und den Ortskreisen unter Betrachtung der Gesamtanlage geprüft werden, welche Schautafeln mit welchen Inhalten diesem historischen Erbe gerecht werden kann. Auch die Idee eines Denkmals und Bänke vor der Kapelle, was aus der letzten Legislaturperiode stammt, da gibt es eine entsprechende Beschlusslage, wird wieder aufgenommen, um den Gefallen der Weltkriege, der Zwangsarbeiter und des Flugzeugabsturzes zentral gerecht zu werden. Dieses und die gesetzlich geforderte namentliche Benennung der Zwangsarbeitergräber, wofür es jetzt inzwischen die Namensliste gibt, wird in einer der nächsten Ausschüsse behandelt werden. In diesem Zusammenhang wird auch geprüft, inwiefern Teile der alten Bunkeranlagen, welche jetzt vor der Verfüllung stehen, für eine Erlebbarkeit, ich nenne es mal in Anführungsstriche Bunkermuseum, zugänglich gemacht werden können. Hier geht es konkret um den Direktorenbunker, der aus Beton besteht. Die anderen Gänge sind ja alles unter bergmännischen Aspekten mit Holz angefertigt worden, das ja nach dem Krieg zum Teil wieder entfernt worden ist zu Heizzwecken und demzufolge sind diese Tunnelanlagen auch nicht mehr oder nur mit sehr, sehr hohem Aufwand verfügbar. Aber der Direktorenbunker, das haben wir in Auftrag gegeben und möglicherweise könnte da das Kosten-Nutzen-Verhältnis insofern für uns sprechen, dass wir da nicht so viel Geld reinstecken müssen und dass da was machbar ist. Nächstes Thema, Erhöhung der Kreisumlage. Ich hatte es in den Ausschüssen auch schon angesprochen. 35% auf 38.6% im nächsten Jahr wurde durch den Kämmerer des Landkreises angekündigt. Ebenso die Erhöhung perspektivisch auf deutlich über 40% für die Folgejahre. Es sei darauf hingewiesen, dass die Hauptverwaltungsbeamten des Landkreises, also die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, dieser Erhöhung entgegen von Verlautbarungen und Gerüchten nicht zugestimmt haben. Wir wurden darüber informiert und sind darüber unzufrieden. Für Wildau ziehen wir in Betracht, eine differenzierte Umlage mit dem Kreis zu verhandeln. notwendig wären Konjunkturförderprogramme des Landes. Aber wie sich das Land jetzt aufstellt, das ist ja alles noch im Werden. Wie die Ministerien besetzt werden jetzt nach der Landtagswahl, ist alles noch offen. Thema Wildorado. Wie der Presse entnommen werden konnte, plant die Stadt eine Sanierung des Wildorado über einen längeren Zeitraum im laufenden Betrieb. Auch hier sei herausgestellt, dass das Wildorado nicht marode ist oder kurz vor dem Zusammenbruch steht, wie im letzten Bericht in der Matz kolportiert wurde. Ein Schwimmbad unterliegt einem normalen Verschleiß. Die letzte Sanierung liegt mit dem Anbau über 20 Jahre zurück, was zwangsläufig Maßnahmen erfordert, so wie bei einem Auto regelmäßig das Öl oder die Bremsbeläge oder auch mal die Kupplung gewechselt werden muss. Gymnasiumbau. Die Beschlusslage des Landkreises deutet darauf hin, dass ein Gymnasium in Wildau errichtet werden soll. Im Dezember soll mit einem Kreistagsbeschluss Auftragsklarheit, hier steht die Frage mit oder ohne Oberschulerweiterung, also verbal ist eigentlich schon ohne Oberschulerweiterung durch, aber wir brauchen es schriftlich. Und wir müssen die Vorverträge für die Finanzierung mit der VIVO in Sack und Tüten bekommen. Das muss mit der VIVO geschlossen werden, zusammen mit dem Landkreis. Und diese Hausaufgaben müssen noch gemacht werden. Grundschule Um- und Erweiterungsbau. Es gab eine Rücksprache mit zwei Fraktionsführern zur Finanzierung. Ebenso nachfolgend nochmal, und davor gab es ja auch schon, Informationsveranstaltungen der Verwaltung. Die Verwaltung und die Stadtverordnetenversammlung, möchte ich hier nochmal deutlich herausstellen, nimmt das Thema sehr ernst. Wir werden die Stadtentwicklung vorantreiben müssen, um Gestaltung im infrastrukturellen Bereich, aber letztendlich auch finanzielle Bereiche voranzutreiben. Also ich will es mal im Klartext aussprechen, wenn wir Dinge bezahlen wollen, eine Grundschulerweiterung, die mit über 40 Millionen zu Buche steht, müssen wir gucken, wo Geld herkommt, und da werden wir auch mit Investoren sprechen müssen, um hier in der Stadtentwicklung weiterzukommen, aber auch um diesen infrastrukturellen Bereich letztendlich auch wuppen zu können. Konkrete Ideen dazu werden in der nächsten Runde der Fraktionsvorsitzenden ausgetauscht, aber auch in Blossin zur Tagung der SVV von Freitag zu Samstag, 7.8. März 2025. Wärmebedarfsplanung, Status. Zurzeit werden Wärmenetzeigungsgebiete identifiziert. Es soll in diesem Jahr noch abgeschlossen werden. Das heißt, Wärmemengen, Trassenlängen, alternative Energien wie PV und Windkraft autark produziert. Das wird alles geprüft, so dass da eine gewisse Effektivität und ein Optimum festgestellt wird. Hierzu wird auch eine Machbarkeitsstudie notwendig sein. Diese werden derzeit durch den Bund über 50% gefördert. Die Versorgungssicherheit ist dabei ein Thema. Eine einseitige Absicherung für den Krisenfall muss verhindert werden. Man entnimmt es ja der Presse, wie die Lage momentan ist und was man da so für die Zukunft kolportiert, was die Sicherheitslage anbetrifft. Und in diesem Falle sollten wir da auch weit vorausschauen. Die Wärmeplanerstellung wird ab März 2025 erfolgen. Ukrainische Geflüchtete haben wir momentan 132, davon 25 Kinder und Jugendliche. Das ist untersetzt nach unterschiedlichen Lebensjahren, steht alles in den Unterlagen hier drin, wird natürlich beigefügt, dass die letzte Anlage fehlt. Der Sitzungsdienst wird es nochmal prüfen. Also die Anlagen sind da, da haben wir die entsprechenden Ablagen dafür und auch diese Anlage wird beigefügt. Die Gemeinschaftsunterkunft gibt es momentan 106 Bewohner, 84 männliche, 22 weibliche, darunter 16 Kinder bzw. Jugendliche unter 18 Jahren. Termine. Am 28.11. findet die Weihnachtsfeier der Seniorinnen und Senioren um 15 Uhr im Volkshaus statt. Am 6. bis 8.12. findet der Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz statt. Am 8.12. findet das Weihnachtssingen mit Schülerinnen und Schülern der Ludwig-Witthoff-Überschule um 17 Uhr an der Villa am See, Clubhaus und Hafen statt. Weitere Termine werden Ihnen, wie dieser Bericht, als Anlage ans Protokoll gegeben. Also wir haben eine ziemlich komplette Jahresübersicht. Der erste Teil des Jahres ist natürlich etwas stärker noch versehen mit Terminen. Die restliche Zeit gibt es schon Termine, aber da kommen sicherlich noch einige hinzu. Bevor ich zum Gericht aus den Gesellschaften komme, möchte ich, da dieses offiziell die letzte SVV-Sitzung hier in diesem Jahr ist, meinen Dank an alle SVV-Mitglieder und sachkundigen Einwohner richten. ebenso an die Kolleginnen und Kollegen der Verwaltung. Ohne sie wären diese vielen Sitzungen und vor allem die Ergebnisse für unsere Bürgerinnen und Bürger nicht möglich. Vielen Dank. Deshalb überreiche ich Ihnen im Namen der Hochschulstadt Wildau die Trinkflasche mit unserem Stadtlogo als Dank für Ihr Engagement. Liegt auf Ihren Tischen, können Sie jetzt gerne auspacken, mal nachgucken. Trinken Sie regelmäßig und viel Wasser, das ist gesund, hält fit und offenbart Ihnen vielleicht die zündende Idee im richtigen Moment. Jetzt komme ich zu dem Bericht aus den Gesellschaften. Ich versuche es mal kurz zu halten, weil wir auch viele Themen auf der Tagesordnung haben. Der ausführliche Bericht liegt, wie gesagt, bei. Da kann man alles nochmal nachlesen. Und dann starte ich mal mit der Vivo. Außenstände per 31.10. 6 Ratenzahlungsvereinbarungen für 6 Wohnungsmieter liegen dort vor. Und wir haben aufgelaufene Außenstände im Bereich Wohnraum weit unter 1% der Jahresmieten. Bei den Gewerbeflächen hat der Außenstand kumuliert einen Wert von 699.000 Euro erreicht. Diese Außenstände entfallen zu über 91% auf einen Gewerbemieter. Geschäftstätigkeit. Baumaßnahmen, Kopfbauten, Hückelhofener Ring 15 und 33, die Bautätigkeiten laufen dort. Voraussichtliche Fertigstellung 4. Quartal 24, 1. Quartal 25 und die Vermietung ist bis auf 2 Wohnungen abgeschlossen. Kommunale Wärmeplanung wird hier auch nochmal gesprochen, da hatte ich zugesprochen. Hier steht seitens der Vivo auch nochmal, stehen die Daten drin. Schulcampus, der Auftrag vom Kreis an die Stadt Wildau konkretisiert sich. Auf einem Grundstück der Vivo ein Schulcampus-Gymnasium zu errichten. Alles Weitere hatte ich gesagt. Da finden zurzeit übrigens Bodenuntersuchungen bezüglich Schadstoffbelastung und Tragfähigkeit werden dort durchgeführt. Stichkanal. Dort gibt es Gespräche mit der Umweltbehörde und dem Wasserschifffahrtsamt und wir haben am übermorgigen Donnerstag zusammen mit der Vivo und der Stadt Gespräche, wie dort die Planung weitergehen, wie das dort voranschreiten soll. Photovoltaikanlagen im Zuge der kommunalen Wärmeplanung konkretisieren sich Flächen und die Errichtung der ersten Anlagen schreitet in der Planung voran. Die Vorverträge liegen vor. Insgesamt ist die Geschäftstätigkeit der Vivo im Rahmen der geplanten Parameter. Es gibt aktuell keine Probleme. Wildauer Sportbetriebsgesellschaft Wildorado. Dort gibt es eine Geschäftsführerin, 37 Mitarbeiter, davon 16 Teilzeitbeschäftigte, 26 geringfügig Beschäftigte und einen Studenten. Wir haben das vorläufige Ergebnis inklusive Zuschuss liegt bei minus 21.384 Euro. Aufgrund der ersten Phase der Implementierung des Kassensystems gibt es noch keine verlässliche BWA für den August 24. Die nächste Implementierung erfolgt im Dezember 24 und der Hinweis im Zeitraum vom 9. Dezember bis 13. Dezember wird es zu räumlichen Einschränkungen im Bereich der Umkleiden im gesamten Wildorado kommen. Mit dem Beginn der neuen Saison konnten für die Sauna und auch für die Schwimmhalle die Öffnungszeiten erweitert werden. Dann komme ich zur AWO Wildau. Dort gibt es Verhandlungen mit den Kostenträgern, die die AWO vor großen Herausforderungen stellt. Die Pflegekassen sind seit Monaten im Verzug. Das scheint Methode zu haben. Aus den Medien ist bekannt, dass aufgrund dieser Strategie der Pflegekassen bereits andere Träger Insolvenz anmelden mussten. Hier ausdrücklich gesagt, die AWO ist nicht gefährdet. Dann gibt es noch weitere Dinge, die jetzt aber hier nicht verlesen werden, also die jetzt auch unschädlich sind. Dann komme ich zur Wildauer Servicegesellschaft MBH WSG, WSG Küchen Catering, Versorgung der 300 Portionen, Vollverpflegung für 2 Kindergärten, Einrichtung der Stadt Königswusterhausen verlaufen reibungslos und die Zuschläge für 3 ortsnahe Gymnasien Königswusterhausen, Leichweil ab dem September 2024 sind auch erfolgt. Im Bereich Küchen-Catering bleibt die Personalsituation angespannt. Aktuell wird ein Azubi ausgebildet und für das nächste Ausbildungsjahr soll auch ein weiterer Azubi dazukommen. WSG Technik, Fahrdienst, zentrale Einkauf, Vermietung. Hier gibt es Arbeiten an den Photovoltaikanlagen in Wildau. Das sind 3 Anlagen. und in Niederlehme, die sind abgeschlossen und bereits im Betrieb. Die Baugenehmigung für den Umbau der Cafeteria in Wildort zur Tagespflege liegt nach über 1,5 Jahren nunmehr vor. Weitere Baumaßnahmen sind Fassaden- und Dachsanierungsarbeiten in den unterschiedlichen Bauteilen in Wildau, aber auch in den Außenanlagen im Bereich des Haupteinganges, der Fahrradgarage und die Modernisierung der Physiotherapie. WSG Service. Da gibt's neue Tariflöhne ab dem 01.01.2025, eine Steigerung um 5,56% auf 14,25 € die Stunde. Und es gibt vermehrte Anfragen im Bereich Privathaushaltsreinigung. Aktuell ist dort im WSG-Service-Bereich ein sehr hoher Krankenstand zu verzeichnen. BADC, Projekt Beweidung Damewiesen. Da gab es anfänglich Verzögerungen, da die Zäune beschädigt wurden. Da wurde auch schon drüber berichtet. Inzwischen wurden zeitweise zwei Herden mit jeweils 4 bis 6 Tieren dort aufgefahren, die die Flächen beweidet haben. Es fand auf den Flächen auch eine zweite Beweidung statt und die Weidesaison endet für die erste Herde am 10.11., also ist bereits passiert, und die zweite Herde zog am 14.11. das Winterquartier nach Storkow. So, kommen wir zur MEG. Die Gesellschaft arbeitet stabil und planmäßig. Da gibt es dann noch einige kleine Ausführungen dazu. Und die GZG, Geschäftsbericht, auch diese Gesellschaft arbeitet stabil. Die Mietauslastung liegt bei 100%. Mehr habe ich jetzt zu diesem Tagesordnungspunkt nicht beizutragen. Schönen Dank.
Vielen Dank, Herr Bürgermeister. Gibt es direkt Verständnisfragen, Nachfragen? Das ist nicht der Fall. Insofern können wir weiter voranschreiten in der Tagesordnung und sind beim Tagesordnungspunkt 5 der Einwohnerfragestunde. Gibt es Einwohnerfragen? Der Herr Bürgermeister hat eine Einwohnerfrage. Jetzt bin ich gespannt.
Und zwar liegt eine Anfrage der Fraktion Bürger für Wildau Die Linke vor, Herr Vorsitzender. Können wir das behandeln jetzt? Ja, genau. Also das sind Fragen, die an mich gerichtet worden sind und ich habe da die Antworten auch dazu und dann versuche ich es mal auch kurz zu halten. In der SVV vom 26.09.23 wurde zum Aufbau einer bedarfsorientierten öffentlichen Ladeinfrastruktur ein Beschluss gefasst. Also ich kürze es mal so ein bisschen ab, lese es wortwörtlich vor, wird übrigens auch dem Protokoll beigefügt. Die Verwaltung wurde also beauftragt, dort eine Elektroladeinfrastruktur im Straßenraum vorzubereiten und vorzustellen. Hier die Frage, wie Stand der Umsetzung ist und wann die Vorstellung der Ergebnisse zu erwarten ist. Wir hatten im April diesen Jahres dazu berichtet, meine ich, April oder Frühjahr muss es gewesen sein. Wir hatten den Beschluss natürlich ernst genommen und mit der TH verhandelt. Hier hat der Lehrstuhl von Herrn Professor Kohlen sich bereit erklärt, quasi diesen Auftrag anzunehmen und mit Studenten zu bearbeiten. Das war dann zum Ende des Sommersemesters und dieser Auftrag, der wird jetzt bearbeitet und die Ergebnisse sind nicht vor, so hat er gesagt, Januar, Februar nächsten Jahres zu erwarten. Und dementsprechend würde ich auch auf diesen Zeitraum verweisen wollen. Also ich denke mal, verweisen wollen in Richtung der ersten, spätestens zweiten Sitzungslaufes, also entweder Ende Januar, Anfang Februar beziehungsweise Ende März, werden wir dazu berichten können. Dann wurde zum Hauptausschuss 19.11.24 die Vergaben der Verpflegungsleistung für die Kita am Markt und die Kita Zwergenland für die Mittagsversorgung in der Grundschule für den Zeitraum, die entsprechenden Zeiträume. Also wir haben diese Sachen an alle Abgeordnete rumgeschickt. Das ist nachzulesen. Also ich lese das jetzt alles nicht im Detail vor. Ich würde mich dann eher auf die Antworten konzentrieren. Es war dort ein Nachreichen fehlender Bieterunterlagen, wurde hier moniert. Diese Einschränkung führte in beiden Ausschreibungen dazu, dass 2 bzw. 4 Anbieter vom Wettbewerb ausgeschlossen wurden und in beiden Ausschreibungsverfahren jeweils nur ein Bewerber verblieb, der dann zwangsläufig den Zuschlag bekam, obwohl er in beiden Ausschreibungen nicht das wirtschaftlichste Angebot abgegeben hatte. Nach Auskunft der Hauptamtsleitung in der Sitzung des Hauptausschusses sei das so nicht beabsichtigt, sondern lediglich ein bedauerlicher Fehler beim Einstellen der Ausschreibung auf dem Vergabeportal gewesen. Dieser führte nun zu einem wirtschaftlichen Schaden für die Stadt in Höhe von 16.700 Euro pro Jahr für 3 Jahre bei der Versorgung der Kitas und zu einer Mehrbelastung der Eltern von Grundschülerinnen in Höhe von 40 Cent pro Portion. Unsere Fragen: Welche Maßnahmen wird die Verwaltung zukünftig derartige Fehler beim Einpflegen von Ausschreibungen auf der Vergabeplattform vermeiden? Und plant die Stadtverwaltung die Übernahme der Mehrbelastung in Höhe von 40 Cent pro Portion durch die Erhöhung des Zuschusses zum Mittagessen an der Grundschule von derzeit 50 Cent pro Portion auf dann 90 Cent? Und dazu gibt es eine Antwort. Das hat Frau Hein an Herrn Wulpius direkt geantwortet. Sehr geehrter Herr Wulpius, Sie treffen die Aussage, dass die fehlende Möglichkeit zur Nachreichung von Unterlagen durch die Bieter zu einem wirtschaftlichen Schaden für die Stadt von 16.700 Euro bei den Verpflegungsleistungen für die Kitas und zur Mehrbelastung bei den Eltern von 40 Cent pro Portion für das Mittagessen in der Grundschule geführt hat. Dieser Aussage müssen wir widersprechen. Nach § 56 Absatz 2 Satz 2 VGV ist der öffentliche Auftraggeber berechtigt, in der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen festzulegen, dass keine Unterlagen nachgefordert werden. Insofern hat die Verwaltung hier nicht rechtswidrig gehandelt. Letztlich muss man davon ausgehen, dass es jedem Bieter bekannt war, welche Unterlagen bis zum Abgabetermin hätten beigebracht werden müssen. Da dies nur ein Bieter von 3 Bietern bei der Vergabe der Verpflegungsleistung für die Kitas und ebenfalls nur ein Bieter von 4 Bietern bei der Vergabeleistung für die Mittagsversorgung für die Grundschule getan hat, lässt auf mangelnde Vorbereitung der Angebotsabgabe durch die Bieter schließen. Der 5. Bieter für die Mittagsversorgung in der Grundschule hatte sein Angebot zu spät abgegeben und hätte damit auch keine Unterlagen nachreichen können. Die damit einhergehende Einschränkung des Wettbewerbs war tatsächlich keine beabsichtigte Entscheidung der Verwaltung. Insofern wurde zum Zeitpunkt der Entscheidung, keine Unterlage nachzufordern, nicht erkannt, da dies dazu führen würde, dass bis auf einen Bieter alle anderen, zu diesem Zeitpunkt nicht bekannten Bieter, dies nicht fristgerecht erledigen würden. Letztlich ist nicht sichergestellt, dass die Bieter dann bei einer Nachfrist alle geforderten Unterlagen eingereicht hätten, beziehungsweise trotz aller Unterlagen aus weiteren Gründen hätten ausgeschlossen werden müssen, beziehungsweise in der Gesamtauswertung zum wirtschaftlichen Angebot unter Berücksichtigung der festgelegten Zuschlagskriterien und deren Wichtung und das wirtschaftlichste Angebot abgegeben hätten. So, da wird noch weiter ausgeführt, aber ich glaube, es ist soweit klar geworden, wie die Verwaltung dazu steht. Und Teil 2, Antwort, die Stadtverwaltung plant keine Erhöhung des Zuschusses für die Eltern der Grundschule von 50 Cent auf 90 Cent pro Portion. So, und dann hatten wir noch eine weitere Frage, und da ist nicht mehr ganz so lang. Und zwar geht es um die Alleebäume in der Karl-Marx-Straße zwischen dem S-Bahnhof und Stichkanal. Dabei kam es, so wird hier geschrieben, bei 42 von 76 Bäumen zur Kappung des Haupttriebs. Und das erscheint aus verschiedenen Gründen problematisch. Das sind geschützte Gehölze laut § 3 der Baumschutzsatzung. Da ist also ein Widerspruch erkennbar. Und dass es eine schädliche Einwirkung auf Kronen, Stamm und Wurzelbereiche hat und demzufolge zu unterlassen sei. Daher die Fragen: Ist die Kappung des Haupttriebes seitens der Stadtverwaltung so verlangt worden? Wenn ja, aus welchem Grund? Da kann ich sagen, in 2024 wurden nun die größeren Pflegemaßnahmen an den Jungbäumen in der Jugendphase entlang der Karl-Marx-Straße beauftragt. Diese Arbeiten wurden auf Grundlage eines Leistungsverzeichnisses ausgeschrieben. Hierbei gingen 2 Angebote ein. Vordergründige Ziele waren die Verkehrssicherheit der alten Bäume und der Kronaufbau an den Jungbäumen zur Erhaltungspflege. Es handelt sich hierbei nicht um Kappung, sondern um Totholzschnitte, Klammern teilweise auch vertrocknete Mitteltriebe dabei, unter Beibehaltung des Habitus nach ZTV Baumpflege. Zweitens, oder erfolgten die Kappungen in Eigeninitiative der beauftragten Firma? Wenn ja, wurde die Stadt seitens der Firma auf die Probleme derartiger Schnittform aufmerksam gemacht? Diese Arbeiten erfolgten nicht in Eigeninitiative der beauftragten Firma, sondern entsprechend des Leistungsverzeichnisses der Ausschreibung. Drittens, wurde der Rat eines Baumgutachters eingeholt? Zu drittens, da es sich bei den hier beauftragten Arbeiten um reguläre Pflegearbeiten an Straßenbäumen handelt, wurde kein Baumgutachten oder Ähnliches angefragt. Hier wären Zeit- und Kostenaufwand völlig unverhältnismäßig. Viertens, plant die Stadt für den Fall eines eigenmächtigen Handels der beauftragten Firma Bestrebungen zum Schadensersatz, zum Beispiel Neuanpflanzung gleichwertiger Bäume durch die Firma? Generell gilt es, abgebrochene und tote Äste so schnell wie möglich zu entfernen, um weitere Schäden von den Bäumen abzuwenden. Und damit interpretiere ich Nein. Das war's von meiner Seite.
Vielen Dank, Herr Bürgermeister, und an die Verwaltung für die Beantwortung der Fragen. Speziell zum letztvorgetragenen. Also wir teilen tatsächlich die hier getroffenen, also wir wissen es ja auch erst seit wenigen Stunden, getroffenen Aussagen so nicht, aber davon sind Sie sicherlich ausgegangen. Also A, fällt es uns schwer zu glauben, dass wir bei 76 Bäumen oder in die 70 Bäume dort über die Hälfte haben mit vertrockneten Haupttrieben. Also da wäre ja etwas anderes im Argen, wenn da unsere Bäume oben, also an der Stelle, wo sie wachsen, plötzlich absterben und deswegen dort ausgesägt werden müssen. Ja, zum anderen, also gehen die Leute, die wir dazu befragt haben, davon aus, dass dann immer noch davon auszugehen ist, dass der Schnitt anders hätte passieren müssen. Aber ich denke, da werden wir vielleicht im Zuge anstehender Sonderausschüsse vielleicht auch nochmal die Gelegenheit haben, zu dem Thema ins Gespräch zu kommen. Also ich glaube, da haben wir noch die ein oder andere Frage. Eine Wortmeldung. Wo denn? Herr Gröning.
Ja, guten Abend allerseits. Also Sie, Herr Bürgermeister, eine direkte Frage zu Ihren Antworten. Also Sie haben uns ja da verschwindlich mit geredet, halt mit den von zum ersten Teil halt. Also da werde ich sicherlich nochmal nachlesen. Aber was ich mir gemerkt habe, war am Anfang, es ist ein wirtschaftlicher Schaden der Stadt entstanden von 16.000 Euro, richtig? Pro Jahr für die nächsten drei Jahre. War das, aber habe ich das irgendwie falsch verstanden?
Das wurde unterstellt.
Aber ach so, wurde unterstellt.
Das hat die Verwaltung so, sieht die Verwaltung das nicht, das haben wir so nicht bestätigt.
Okay, und auch das Essen wird nicht erhöht, also bleibt bei 50 Cent, also alle Dude.
Korrekt.
Tschüss. Ja, ja. Einwohnerfrage. Okay, nachdem ja bekannterweise die Stadt Wildau sich so ein bisschen dazu entschlossen hat, eine Containerstadt zu werden, also wir haben Container ja jetzt auf dem Meyer-Beck-Gelände für die Kita und heute ist noch ein zweiter Container neben dem Dönermann-Container hinzugekommen, der also mittlerweile also auch der WGW wieder vor die Nase gesetzt worden ist, wo wahrscheinlich der Asiate reingeht oder so, ist das richtig? Also Herr Kolb, Sie nicken. Was ich schade finde, ist, dass im Vorfeld nicht darüber gesprochen wird, wo und wie die hingestellt werden können. Man hätte diesen zweiten Container sicherlich mehr parallel zur Straße stellen können. Es gab jetzt schon heute Beschwerden von unseren Mietern, die sich da also empört haben, die dann halt auch nicht wissen, wie die Emissionen sind im Sommer mit Gerüchen und so weiter. Jetzt habe ich mir das selber mal angeguckt. Jetzt ist hinter diesem Container eine riesengroße Fläche entstanden, die ich als Müllecke sehe. Also da wird sicherlich irgendwann die Mülltonne stehen. Mit anderen Worten, da sind denn die Gewerbe oder andere Abfälle drin, die im Sommer denn vor sich hin stinken. Ich finde diese Lage unglücklich und ich sage mal, wenn man der WGW schon die Schulcontainer vor die Nase gestellt hat, wo die Bürger auch nicht gerade erfreut sind unter die Mieter, jetzt auch noch jetzt mit den Containern für die Imbisse anfängt, ich weiß nicht, welchen Auswuchs das noch nimmt. Also ob da noch ein Container hinkommt oder noch ein Container und wir irgendwann so eine Imbissstadt da haben, also ist nur eine Frage. Jedenfalls hätte ich mich gefreut, wenn man darüber redet. Wir reden ja immer darüber, Kommunikation, Kommunikation. Aber hier ist überhaupt gar nichts passiert, weder von der Vivo noch von Seiten der Stadt. Würde ich mich freuen, wenn ich da eine Antwort zu kriegen würde, und zwar jetzt, heute, damit ich morgen den aufgeregten Mietern antworten kann. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kolb.
Herr Gröning, Sie haben schon erwähnt, die Bauherrschaft liegt ja bei der VIVO, die hat ja oder es sind ja ihre Flächen, auf die jetzt diese vorhandenen oder bis dato vorhandenen Container, die in der Freiheitsstraße platziert waren, dort in das Marktgeschehen mit integrieren wollte. Die Abstimmungen sind über die untere Bauaufsichtsbehörde auch gelaufen, aber wir nehmen das auf jeden Fall nochmal mit. Wir haben ja weiterhin Gespräche mit der VIVO, insbesondere auch natürlich die Verpflichtung dort, sich darum zu kümmern, dass das Umfeld nicht verschmutzt oder vermüllt. Und mir ist nicht bekannt, dass dort weitere entsprechende Anlagen oder weitere Imbiss-Einrichtungen vorgesehen sind.
Ja, Herr Kröning.
Vielen Dank. Sie erwähnten ja, dass die VIVO vorhatte oder dass man das integrieren will in den Markt. Nur für mich zum Verständnis.
Entschuldigung, danke, Herr Karwinkel, für die Info. Das soll integriert werden in das Marktgeschehen, ja. Also, soweit ich informiert bin, existiert dieser Markt einmal die Woche. Also, haben die Imbisse nur einmal die Woche denn auf oder sind die denn 6 Tage die Woche geöffnet? Und gibt es da überhaupt schon Aufstellgenehmigung und Baugenehmigung für diese 2 Container?
Also Baugenehmigungen liegen vor, sonst hätten die ja da noch nicht den Betrieb aufnehmen können. Und zum anderen natürlich nicht nur bezogen, dass die quasi dann, wenn der Markt stattfindet, den Betrieb durchführen, sondern natürlich die 6 Tage, die Sie erwähnt haben. Das ist wie gehabt an der anderen Stelle in relativer Nachbarschaft.
Und gibt es da nachher irgendwie eine Einschränkung in den Öffnungszeiten? Also haben die bis 22, 23, 24 Uhr
auf? Hier gelten natürlich die nachbarrechtlichen Belange. Das haben wir auch in unseren Feststellungen und Anforderungen natürlich formuliert. Aber auch dazu Befragung der VIVO. Wie gesagt, Herr Nährlich hat darauf hingewiesen, am Donnerstag haben wir den nächsten Abstimmungstermin.
Würden Sie mir den Unterlagen zukommen lassen davon, bitte?
Ich werde berichten.
Danke. Ja.
Vielen Dank. Gibt es weitere Einwohnerfragen? Herr Beitler. Frau Krischan habe ich nicht gesehen. Sorry, Frau Krischan.
Ich war, glaube ich, gar nicht eher, aber guten Abend. Meine Frage bezieht sich nochmal auf die Beschlussvorlage im Hauptausschuss H86/2024 zur Vergabe oder Organisation und Durchführung des Wildauer Stadtfestes 2025. Ich will hier nochmal sagen, dass ich diese Vergabe ausgesprochen unglücklich finde, weil ich hätte mir gewünscht, dass wir das Thema in den Fachausschüssen behandeln, mindestens denn im Fachausschuss Bildung, Soziales, Sport und Kultur, um einfach auch inhaltlich darüber zu sprechen. Denn wir haben ja nächstes Jahr, wenn mich nicht alles täuscht, 125 Jahre Industriekultur in Wildau. Und ich glaube, da wäre es auf jeden Fall angebracht gewesen, da inhaltlich drüber zu sprechen, wie kann auch das Stadtfest dieses Jubiläum würdigen und mit einbeziehen. Aber vielleicht ist ja da auch noch eine Chance. Das wäre also eine meiner Fragen. Können wir da noch Einfluss nehmen, wenn jetzt die VIVO das Stadtfest hier durchführt? Dann will ich noch mal gesagt haben, dass natürlich der Kostenrahmen von 60.000 Euro mich hier schon ein bisschen flasht. Wir gehen ja einer Zeit entgegen, in der wir, glaube ich, keine großen Sprünge mehr machen werden können in den nächsten Jahren und es geboten ist, Einnahmen- und Ausgabesituationen zu verbessern und da erscheinen mir 60.000 Euro doch ein bisschen zu viel. Vielleicht besteht auch da noch die Möglichkeit, drüber zu sprechen, weil es ja auch nicht Inhalt des Beschlusses war, zumindest erstmal zumindest eine Plansumme, würde ich mir wünschen, dass wir in dieser Summe noch weiter nach unten kommen und das auch mit einer Ausschreibung denn verbinden. Und zu guter Letzt wäre auch meine Frage und mein Wunsch, über den Termin nochmal nachzudenken. Denn Ausfluss dessen, dass wir es jetzt nicht im Ausschuss behandelt haben, ist auch, dass wir jetzt eine Termindoppelung haben mit der Höfenacht in Königs Wusterhausen. Ja, auch sehr gut besucht von Wildauerinnen, insofern schade. Und da können wir ja vielleicht auch noch mal drüber sprechen. Also zeigt, glaube ich, in Summe, dass der Antrag da nicht so glücklich aufgehoben war. Dankeschön.
Herr Bürgermeister.
Ja, also Stadtfest, was die Inhalte anbetrifft, ist noch völlig offen. Also da ist noch alles möglich. Da gibt es ja auch schon unterschiedliche Gesprächsrunden und Formate zusammen mit der Oberschule und auch mit der TH, dass wir da inhaltlich drauf eingehen, auch mit den Ortschronisten. Also das haben wir auf dem Schirm. Die Kosten ist meines Wissens eine Maximalsumme. Also da soll eine Kostensenkung in Betracht gezogen werden. Andersrum, wenn wir da eine Ausschreibung tätigen, werden wir mit den 60.000 für ein Stadtfest wahrscheinlich nicht hinkommen. Also wenn man da Agenturen ranlässt, dann wird es deutlich teurer. Ja, und die Termine, die sich da überschneiden, also ist ja gerade die Zeit Richtung Mai, Juni, Juli, wo ganz viel stattfindet, werden wir nie den richtigen Termin finden, wo nur wir tätig sind und feiern. Das hat schon öfter gegeben, dass es Terminüberschneidungen gab und es war nie so, dass Wildau da die Besucher weggerannt sind. Also die Region, da sprechen wir hier im Einzugsgebiet von Königs Wusterhausen, dann die CES-Kommunen bis hin nach Schönefeld und Berlin nicht ganz außen vor, das sind dann deutlich über 100.000 Einwohner. Also da kann man so ein Stadtfest machen, was auch gut besucht wird, auch wenn nebenan auch eine Veranstaltung stattfindet. Also das würde ich jetzt nicht als Gefahr ansehen, erfahrungsgemäß.
Herr Beidler. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, vielen lieben Dank. Ich hätte tatsächlich zwei Fragen, die würde ich tatsächlich so stellen. Wenn die eine beantwortet ist, mache ich dann die zweite. Die erste Frage, da geht es tatsächlich darum, wir haben in der letzten Legislaturperiode eine Beschlussvorlage gehabt, mit denen Sie erinnern sich oder einige von Ihnen mit den Hygieneartikeln an öffentlichen Gebäuden und Schulen und so weiter und so fort. Und soweit mir eigentlich bekannt ist, wollten wir dort immer einen Statusbericht haben, wo wir abgeprüft haben wollten, was das Ganze am Ende des Jahres gekostet hat. Der Bürgermeister nickt, okay, ich erinnere mich richtig. Wie viele Artikel dann im Endeffekt da verbraucht worden sind und wie das an der Schule angenommen wurde, weil wir hatten ja tatsächlich dann einige von uns die Befürchtung, dass dann eventuell damit Schindluder getrieben wird oder dass dann halt übermäßig da quasi rausgezogen wird, weil sie sind ja tatsächlich umsonst, diese Hygieneartikel. Vermisse ich tatsächlich ein bisschen auf der Tagesordnung heute in der SVV, wie dieser Statusbericht jetzt nun aussieht. Kann dazu jemand eventuell was sagen?
Frau Hein. Ja, also ich kann was dazu sagen, was sind nicht in meiner Obhut, die waren nicht in unserem Konten, die wir zu verwalten haben. Also das wird durch den Hausmeister ja dort in den Schulen jeweils befüllt und auch aus den Aufwandskonten bezahlt. Aber das, was wir befürchtet haben, dass also möglicherweise Schindluder-Name erfolgt, ist nicht erfolgt. Also gut abgenommen, natürlich die Materialien, aber sie werden nicht also immens mehr verbraucht, als es üblicherweise der Fall ist. Kolb kommt rein, aber ich denke, aus dem Kopf wird er die Zahlen auch nicht parat haben. Herr Kolb, es ging um den Verbrauch Hygieneartikel in den... Die werden überprüft. Okay.
Frage. Gut, vielen lieben Dank, Frau Hein. Also kann ich damit rechnen, dass wir dann zumindest in der nächsten SVV spätestens, die wir dann nächstes Jahr haben, dort eine Übersicht mit Zahlen und so weiter kriegen, oder?
Herr Kolb nickt aufgeregt.
Gut, also ja. Sehr schön. Vielen lieben Dank. Die zweite Frage tatsächlich bezieht sich auf die Beschlussnummer 16/2024, die wir als Fraktion gestellt hatten, und zwar mit dem dualen Studienplatz, den wir hier quasi beantragt hatten. Da haben wir ja von der Stadtverwaltung im Endeffekt eine Argumentation zugeschickt bekommen, aus welchen Gründen es nicht geht. Ich war da leicht irritiert, als ich das Ganze gelesen habe. Es war eine E-Mail, immens lange E-Mail. Ich möchte das jetzt auch tatsächlich nicht vortragen. Aber was mir zumindest so ein bisschen aufgestoßen ist oder was bei mir hängen geblieben ist an der Stelle, ist, dass gesagt worden ist, die Stadtverwaltung wäre nicht in der Lage, hier jemanden zur Verfügung zu stellen, der zumindest den gleichwertigen Abschluss hätte, wie derjenige, der im Endeffekt da ausgebildet werden sollte. Was ich ein bisschen verwunderlich fand, weil mir würden salopp sofort mindestens 4 Personen hier in der Stadtverwaltung einfallen, die zumindest ein Studium absolviert haben und damit quasi gleichberechtigt jemanden ausbilden könnten. Also ich war mit der Antwort tatsächlich an der Stelle nicht zufrieden und finde das sehr, sehr misslich, dass wir quasi hier diesen dualen Studienplatz nicht anbieten können, der ja, weil deswegen haben wir den ganzen Spaß ja gemacht, im Endeffekt ja auch gefördert wird und gleichzeitig damit eigentlich jemanden hier gekriegt hätten, der als zusätzliche Arbeitskraft in der IT sozusagen mithelfen könnte. So, und das war jetzt tatsächlich nicht der Fall und dementsprechend würde ich da gerne nochmal um Erklärung bitte bitten, weil wie gesagt, mir fallen auf die Schnelle mindestens 4 Leute ein. Danke.
Möchte dazu jemand? Herr Anders.
Ja, erstmal guten Abend auch von meiner Seite. Also weiter, Sie können glauben, wir haben das intensiv geprüft, auch in Abstimmung mit der Hochschule. Da haben enge Gespräche stattgefunden, nicht nur einmal, sondern mehrfach. Und wir sind ja leider zu der Erkenntnis kommen, oder wir mussten leider zu der Erkenntnis kommen, dass keiner unserer der 4 Mitarbeiter, die sie möglicherweise auch im Verdacht haben, geeignet sind, so einen kommenden Hochschulabschluss hier fachlich auch zu begleiten. Also wir haben noch keine andere Aktenlage, das, was wir in der Beschlussnachverfolgung geschrieben haben, das ist der Inhalt. Ich kann Ihnen nur sagen, wir erfüllen nicht die Voraussetzungen und ich kann ja auch nicht irgendwelche Personalakten aushandeln oder ausgeben, wo die nochmal nachprüfen können, ob das jetzt stimmt, was wir da geschrieben haben. Ich kann Ihnen nur sagen, das ist so, wie es ist und mehr können wir da leider nicht ausreichen.
Eine Nachfrage?
Ja, genau, eine Nachfrage an der Stelle. Also es ist keiner in der Lage, zumindest wenigstens ein Bachelorstudium in dieser Verwaltung hier nachzuweisen. Ist das, habe ich das jetzt richtig verstanden? Bei Aussagen zufolge der Technischen Hochschule ist es nämlich auch so, dass sie sehr erstaunt sind, dass sie da quasi nicht so in der Lage sind. Also ich meine, wir reden hier von einer Verwaltung. Also hier haben doch Leute studiert und Bachelor ist ja eigentlich der unterste Grad, der unterste Studiengrad.
Nochmal, Herr Weidler, ich habe Ihnen das gesagt gehabt, wir haben keinen in der Verwaltung, der diesen Studiengang begleiten kann, fachlich hier bei uns. Und entsprechend ist das jetzt zur Kenntnis zu nehmen. Ich kann Ihnen da jetzt auch nichts weiter sagen. Es ist so, wie es ist.
Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen in der Einwohner-Fragestunde? Herr Hendrik? Nein. Nee. Das ist nicht der Fall. Dann möchte ich diesen Tagesordnungspunkt an dieser Stelle beenden. Ich gucke nochmal irritiert zu Herrn Hendrik. Nee, alles gut. Super. Und wir steigen ein in... Also er hat doch noch was, der Hendrik. Jetzt sofort? Herr Hendrik möchte was sagen. Machen wir es doch einfach so.
Vielen Dank. Wir haben mittlerweile die Tagesordnung angepasst, zumindest auf Ihren Endgeräten. Es ist die aktuelle Tagesordnung enthalten, so wie sie jetzt eingangs beschlossen worden ist. Das wollte ich kurz noch mitteilen. Und auch für alle die jetzt die Sitzung dann im Nachgang von daheim aus hören.
Das grenzt an Zauberei. Wissenschaftlich-technischer Fortschritt. Wunderbar. Vielen Dank dafür. Dann sind wir jetzt bei Tagesordnungspunkt 6, der Behandlung von Beschlussvorlagen und haben ja zuerst, Sie haben es gesehen, die Beschlussvorlagen auf der Tagesordnung, die wir bei unserem letzten Zusammenkommen nicht mehr behandeln konnten und steigen insofern ein mit der Beschlussvorlage S042/2024 Interkommunaler Radweg. Vorstellung der Entwurfsplanung, Bestätigung der Entwurfsplanung einschließlich der Trassenführung. Frau Hein, kein Problem.
Hier. Ja, Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche, Herr Wolpius. Und zwar hatten wir nicht vorhin festgelegt, dass wir die AWO als erstes hören, weil wir Gäste haben? Nicht? Okay, gut, dann muss ich mich für die Unterbrechung... Nein,
tatsächlich, glaube ich, dürfen wir auch die AWO nicht hören, sondern wir müssen zwangsläufig uns erst mit den Tagesordnungspunkten
okay,
der letzten
SVV beschäftigen. Okay, gut, dann nehme ich meine Aufgeregtheit zurück und...
Kein Problem. Okay. S042/2024 wäre jetzt unser Thema. Gibt es Redebedarf zu dieser Beschlussvorlage? Wir haben die damals in den Fachausschüssen gehört im ersten Zyklus. Das ist nicht der Fall. Insofern können... Oha, Herr Paul, sorry. Ja,
zu diesem Radweg hätte ich noch einen Einwand zu machen. Und zwar der Radweg von KW Wasserbetriebe nach Wildau ist sinnvoll, da ja schon eine ausbaufähige Sandpiste vorhanden ist. Eine Schneise auf Kosten der Natur lehnen wir entschieden ab, da der Wald einen Großteil als Schallschutz für die Anwohner der Birkenallee bedeutet. Der Aufwand und der Nutzen steht hier wahrscheinlich im Widerspruch. Radfahrer können durchaus den vorhandenen Radweg an der Hauptstraße benutzen. Danke.
Vielen Dank. Das ist super, wenn Sie was sagen, Herr Scheiner, weil ich soll ja immer nicht so viel inhaltlich sagen. Herr Scheiner?
Wer hat denn gesagt, dass sie nichts sagen soll? Guten Abend erstmal. Naja. Also ich nehme das mal zum Anlass, was Herr Paul eben gesagt hat. Wir befinden ja heute Abend im Endeffekt eigentlich, das haben wir auch in den ganzen Fachausschüssen zu Genüge diskutiert. Ich hoffe, dass das auch im Regionalausschuss immer ständig sehr engagiert stattfindet. Ich will bloß noch mal betonen, dass wir von unserer Warte aus zwar die Trassenführung und die Entwurfsplanung zur Kenntnis nehmen, aber wir hier heute nur beschließen, das, was von Herrn Paul eben auch angesprochen worden ist, die Verbindung nach Königs Wusterhausen bis nach Wildau zum Bahnhof. Alles Weitere mit den ganzen Diskussionsbeiträgen aus den letzten Monaten oder man kann ja schon sagen aus dem letzten Jahr, ist dann nochmal meiner Meinung nach und sollte dann nochmal Gegenstand der Diskussion sein. Denn bis zum jetzigen Zeitpunkt haben wir, ich wiederhole das gerne nochmal, noch nichts gesehen, wie unsere anderen Kommunen, die ja alle mit uns zusammen diesen Antrag gestellt haben, um zumindest die Planungskosten zu bekommen vom Kreis, wie die gedenken, in was für einem Ausbaustandard das dann zu tätigen. So, ich sehe in erster Linie eigentlich nur das, was wir da als Zahl sehen insgesamt. 5 Millionen oder 6 Millionen oder 7 Millionen, weiß ja keiner so ganz genau. Und das werden wir uns A nicht leisten können und B umgekehrt auch nochmal darauf verweisen, dass sowohl Zeuthen als auch Eichwalde uns das auch mal vorstellen sollen. Ich möchte das gerne mal sehen, denn man hört aus Eichwalde und Zeuthen eine völlig andere Herangehensweise. Wir planen, wie Herr Paul angesprochen hat, durchs Dickicht an der Bahn entlang, ja, haben, so haben es die Planer damals jedenfalls ausgeführt, überhaupt keinen Kontakt zur Deutschen Bundesbahn, überhaupt nicht, haben die gar nicht erst versucht. Und da kommen ja im Zweifelsfall uns auch nicht nur Kosten, sondern auch Probleme zu. Also insofern, ohne das jetzt unnötig in die Länge zu ziehen, wir beschließen heute hier das, was Gegenstand dieses Antrages ist. Die Verbindung zwischen dem Wildauer S-Bahnhof und Königs Wusterhausen. Weil das ist im ersten Moment sinnig und wir zeigen zumindest unseren guten Willen, dass wir in Richtung Fahrradverkehr auch etwas bewegen wollen.
Herr Paul. Für diese Trasse, die Sie eben angesprochen haben, habe ich auch befürwortet. Danke.
Genau, das meint Ihre Befürwortung, glaube ich, in einem der Fachausschüsse. Und genau um diesen Beschluss geht es. Also weil über den haben wir final in der Stadtverordnetenversammlung noch nicht befunden. Und das passiert quasi erst heute. Vielen Dank nochmal für die Einordnung, Herr Scheiner. Gibt es weiteren Redebedarf? Dann nochmal eine Frage an Sie alle. Möchten Sie, dass ich wie beim letzten Mal jeweils den Beschlusstext nochmal verlese oder ist allen Beteiligten klar, was die Beschlussvorlage S042-2024 im Wortlaut meint? Nochmal vorlesen? Na, dann machen wir das doch gerne. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, der Bürgermeister wird beauftragt, die notwendigen Maßnahmen zu veranlassen, um die vorliegende Entwurfsplanung für den interkommunalen Radweg in der Ortslage der Stadt Wildau gemäß der auf den Seiten 6 und 7 des Erläuterungsberichts, müsste es heißen, nummerierten Version für die Trassenführung 5.2, 6.1 bzw. 6.2, 7.1.1 weiter zu bearbeiten und bis zur Klärung der Grundstücksfragen hinsichtlich der erforderlichen Flächen für die Vorzugstrasse 6.1 auch die Version 6.2 als provisorische Trassenführung entsprechend planerisch weiter vorzubereiten. Dies bezieht sich als ein nächster Schritt auf die Beantragung von Fördermitteln aus dem Kreisstrukturfonds für einen ersten zur Realisierung zu bringenden Teilabschnitt, der auf Wildauer Territorium vom S-Bahnhof Wildau bis zur Stadtgrenze Königs Wusterhausen reicht. Wer diese Beschlussvorlage so entsprechend beschließen möchte, den bitte ich jetzt ums entsprechende Handzeichen. Sollten 16, 15? Ja, aber wir sind 17 in der Zwischenzeit. Ja, ja. Herr Hendrik, wir sind 17 heute, glaube ich.
Ja, wir sind 17.
Nee, wir sind 17. Also ich zähle 16, glaube ich.
Ja, das ist richtig.
16 und. Nee, wir divergieren hier vorne noch in der Anzahl der insgesamt vorhandenen Stimmen. Wir sind 17. Genau. Wunderbar, vielen Dank, Herr von Essen. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Bei einer Enthaltung angenommen. Vielen Dank. Wir kommen, Herr Weidler.
Also nochmal eine kleine Anmerkung, warum ich das eigentlich gut finde, dass wir den Beschlusstext nochmal vorlesen, weil wir machen ja eine Audioaufzeichnung und die Leute, die sich das ja dann anhören, haben ja dann die Möglichkeit, sich diesen Text dann nochmal anzuhören, damit sie wissen, worum es geht, ohne quasi dann nochmal zu blättern, was ist denn jetzt eigentlich Beschlussvorlage XYZ. Also von daher finde ich das eigentlich vollkommen legitim, weil hier so mit den Augen gerollt worden ist. Danke.
Vielen Dank. Wir sind beim Tagesordnungspunkt 6.2, der sechsten Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren und Abgaben zur Niederschlagswasserentsorgung in der Stadt Wildau. Liebevoll Niederschlagswasserabgabesatzung genannt. Gibt es hierzu Redebedarf? Das ist nicht der Fall. Insofern können wir abstimmen. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die sechste Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren und Abgaben zur Niederschlagswasserentsorgung in der Stadt Wildau gemäß Anlage 1 mit einer Verringerung des Gebührensatzes für die Abrechnungsjahre 2025-26 von derzeit 1,58 Euro pro Kubikmeter auf dann 1,26 Euro pro Kubikmeter Einleitmenge. Wer diesen Beschluss so fassen möchte, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Das ist einstimmig. Vielen Dank. Tagesordnungspunkt 6.3 Sonderschließzeiten für Umzug des Horts der Kita Wirbelwind. Auch dazu haben wir uns in den Fachausschüssen befasst. Da gab es dann nochmal auch auf Wunsch aus den Fachausschüssen eine entsprechende Änderung. Sie haben diese in Rot gekennzeichnet in der Beschlussvorlage. Gibt es Redebedarf? Das ist nicht der Fall. Dann können wir zum Beschluss kommen. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt eine Sonderschließzeit vom 3.2.2025 bis 7.2.2025 für den Umzug des Horts in das Ersatzgebäude. Eine Notbetreuung für die Hortkinder wird im Rahmen der Personalverfügung angeboten. Der Beschluss S313 von 2024 wird damit aufgehoben. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Auch hier einstimmig. Vielen Dank. Tagesordnungspunkt 6.4 Berufung einer sachkundigen Einwohnerin in den Ausschuss für Umwelt und kommunale Ordnung. Also wir sind jetzt quasi in der aktuellen, in den aktuellen Beschlüssen. Die Stadtverwaltung beschließt, Frau Nadja Fischer wird mit sofortiger Wirkung als sachkundige Einwohnerin in den Ausschuss für Umwelt und kommunale Ordnung berufen. Gibt es hierzu Redebedarf? Das ist nicht der Fall. Wer Frau Fischer dann also in diesen Ausschuss berufen möchte, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Einstimmig, vielen Dank. Tagesordnungspunkt 6.5, Benennung des Baumschutzbeauftragten. Die Stadtverwaltung, Stadtverordneten... Na, immer.
Sollte jetzt nicht, wenn wir jetzt im Laufenden sind, die AWO denn vorgezogen werden? Oder habe ich das irgendwie auch wieder versäumt?
Sie kommen gleich, genau. Also wir haben zum Beschluss der Tagesordnung... Der Vorschlag war nach dem damaligen 6.7 wir würden einfach so verfahren. Herr Weidler.
Ja, vielen lieben Dank. Ich habe tatsächlich dann zu dem Baumschutzbeauftragten eine Frage. Der Herr Wiedelack möchte das ja wiederum nochmals machen. Muss ich jetzt die Befürchtung haben, dass er nach 2 Monaten dann wieder sagt, dass er keinen Bock hat? Also, weil letztes Mal war es ja im Endeffekt auch so. Also wir haben ihn ja quasi gewählt und dann kam dann eine E-Mail, dass er nicht in der Lage ist, das quasi umzusetzen und ist dann von seinem Amt wieder zurückgetreten. Also nur jetzt so rein informativ, kann ich davon ausgehen, dass er das denn länger macht diesmal, oder?
Der Herr Bürgermeister.
Ja, die Frage schwebt so ein bisschen im Raum, kann ich durchaus auch verstehen, aber ich denke mal, Herr Wiedelack hat sich da auch Gedanken zu gemacht und würde jetzt nicht von ungefähr sich zur Verfügung stellen erneut. Wir räumen ihm mal die zweite Chance ein, würde ich mal so, einfach so sagen. Und dann muss man schauen, wie sich's weiterentwickelt. Also ich sag mal, es ist ja alle Ehre wert, wenn jemand, der sich aus gesundheitlichen Gründen zurückziehen musste, jetzt wieder sagt, okay, er möchte gern, stellt sich im Ehrenamt zur Verfügung. Also das ist ja für die Stadt eigentlich auch ein Zugewinn. Und geben wir ihm einfach die Chance, und dass er dort tätig werden kann. Er will ja darüber hinaus auch in den einzelnen Bauverfahren auch so ein klein bisschen mit reingucken, Unterstützung leisten, und das können wir alle mal gebrauchen. Das ist also schon eine gute Sache.
Vielen Dank, Frau Krebs.
Also ich finde gut, dass Herr Nährlich gesagt hat, es ist aus gesundheitlichen Gründen passiert und nicht aus einer Laune heraus. Ich habe keinen Bock mehr auf das Ehrenamt, sondern das waren halt Gründe, die dazu geführt haben. Und es ist gut, dass es ihm jetzt wieder gut geht und dass er sich für das Amt erneut zur Verfügung stellt.
Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen zu diesem Tagesordnungspunkt? Das ist nicht der Fall. Dann können wir beschließen. Ich lese nochmal vor. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, Herr Henning Wiedelack als Baumschutzbeauftragten für die Stadt Wildau zu benennen. Wer dieser Vorlage folgen möchte, den bitte ich jetzt ums Zeichen. Nein, wir sind nicht einstimmig. Ich zähle 16 dafür. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Bei einer Enthaltung? Beschlossen. Vielen Dank. Tagesordnungspunkt 6.6. So klein. Abberufung eines sachkundigen Einwohners aus dem Ausschuss für Bildung, Soziales, Sport und Kultur. Die S092-2024. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt. Herr Tino Höch wird als sachkundiger Einwohner aus dem Ausschuss für Bildung, Soziales, Sport und Kultur abberufen. Gibt es Redebedarf? Das ist nicht der Fall. Insofern können wir zur Abberufung schreiten, wenn wir denn wollen. Wer der Beschlussvorlage S92-2024 folgen möchte, bitte ich jetzt ums Handzeichen. Das ist einstimmig. Vielen Dank. Tagesordnungspunkt 6.7, Berufung eines sachkundigen Einwohners in den Ausschuss für Bildung, Soziales, Sport und Kultur. Ich glaube, da ist gerade ein Platz frei geworden. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, Frau Rita Festerling wird als sachkundige Einwohnerin in den Ausschuss für Bildung, Soziales, Sport und Kultur berufen. Vorlagennummer ist die S092-2024. Gibt es Redebedarf? Das ist nicht der Fall. Wer dieser Beschlussvorlage folgen möchte, bitte ich jetzt ums Handzeichen. Das sind jetzt 15, möchte ich meinen. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Oh, dann habe ich doch richtig. 2 Enthaltungen. Nee? 2, 15 nach 17. Genau. Alles gut. Es war eine Dafürstimme. Heide Witzka. Dann müssen wir das wohl an dieser wichtigen Stelle dann nochmal zur Klarheit abstimmen. Also, Vorlage S093-2024, wer dafür ist, der meldet sich bitte jetzt mit Grün oder der Hand. Oh, jetzt sind wir sogar einstimmig. Hat sich gelohnt, so machen wir das jetzt immer, genau. Bis es einstimmig ist, wird abgestimmt. Und jetzt? Nein, immer noch nicht. Nein, ich darf noch nicht. Herr von Essen hat noch was.
Auf der letzten Stadtverordnetenversammlung hatte die Fraktion BBW einen Antrag gestellt, die Planung der Grundschule bis zum 26.11. auszusetzen. Ich weiß, dass dieser Antrag obsolet ist, aber ist er zurückgezogen worden oder warum ist er nicht mehr auf der Tagesordnung? Über den ist beim letzten Mal nämlich nicht abgestimmt worden, sondern nur darüber, dass darüber abgestimmt werden sollte, aber dann kam uns das Sitzungsende dazwischen. Danke.
Ich versuche mich zu erinnern, dass es so war, dass der Bürgermeister versprach, ein Gespräch dazu nochmal anzubahnen. Und wenn er dies, Herr Scheiner hat es versprochen? Irgendjemand hat versprochen? Angeregt. Genau, wie gesagt, es war schon spät an dem Abend, aber es wurde versprochen, dass es zur Klärung dieser Sache nochmal eine Runde geben würde. Und ich habe die Fraktion dann so verstanden, wenn es zu dieser Runde kommt, dann ist der Beschluss quasi, also die Vorlage obsolet. Einreichende Fraktion?
Korrekt. Wir haben ja dann die zweite Informationsveranstaltung gehabt. Insofern Zusage eingehalten. Ja, gucken wir meine Männer an. Ja, keine Widersprüche.
Vielen Dank. So, jetzt versuche ich es. Alle erwarten schon sehnsüchtig die I-088-2024 und zwar geht es da um den Bericht zum Projekt mobile Pflegeberatung in Wildau. Ich hatte eingangs erwähnt, wir haben Gäste. Jetzt müssten Sie kurz sagen, wollen wir die Gäste hören? Dann würde ich entsprechend Rederecht beantragen. Wir wollen wohl, wer den Kollegen von der AWO Rederecht einräumen möchte zu diesem Tagesordnungspunkt, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Wunderbar, auch hier Einstimmigkeit. Ja, dann denke ich, hören wir jetzt was zur mobilen Pflegeberatung in Wildau. Und herzlich willkommen. Ach so, für die Audio-Hörenden. Frau Ziervogel wird jetzt Ausführungen machen. Herr Weidler, zunächst.
Darf ich da ganz kurz nochmal nachfragen, warum hören wir den Vortrag jetzt und nicht in den Ausschüssen?
Das ist eine richtig gute Frage.
Frage sein, aber in den Auflagen aus dem Bewilligungsbescheid des LASV geht hervor, dass wir dies in der Stadtverordnetenversammlung oder in einer Gemeindevertretung zu berichten haben. Das ist eine Auflage. Wir hätten ihn sicherlich zusätzlich auch noch vorher hören können, aber ist ja auch nur eine I-Vorlage. Also wir hatten uns entschieden, das dann tatsächlich nur in der Stadtverordnetenversammlung auch hier vorzutragen.
Vielen Dank. Frau Ziervogel.
Guten Abend. Mein Name ist Susanne Ziervogel. Man kennt mich eigentlich aus einer anderen Rolle, aber ich habe das große Glück, die Stelle im Kompetenzzentrum Quartiersmanagement in der Karl-Marx-Straße 123 mit meiner Arbeit zu füllen. Das mache ich sehr gerne und freue mich, Ihnen den Jahresbericht 2024 dazu näher zu bringen. Sie haben den sicherlich in Ihren Unterlagen vorliegen. Der ist sehr lang. Da sind viele Zahlen drin und ich möchte das kurz zusammenfassen. Die Aufgaben im Quartiersmanagement belaufen sich weitestgehend auf individuelle Beratungen in Pflegebereichen und entschuldigen Sie bitte, ich habe meine Unterlagen vergessen und muss das jetzt ganz klein machen. Alles, was so zur Pflege gehört, sowie Fragen in allen Lebenslagen und Ratsuchende sind meist Menschen verschiedener Lebenslagen und Bedarfe sowie mit diversen Beeinträchtigungen, ältere Menschen, von Armut betroffene Menschen oder chronisch Kranke. Aber auch ein großer Teil der Ratsuchenden sind An- und Zugehörige von pflegenden Personen, weil wir merken, dass es immer wichtiger wird, die Pflege im Häuslichen anzubringen und die Entlastung der An- und Zugehörigen nicht außer Acht zu lassen. Wir haben uns dann entschieden, die mobile Pflegeberatung anzubieten. In der mobilen Pflegeberatung geht es dann darum, dass wir uns in die Quartiere begeben und unser Beratungsangebot dort zeigen. Das haben wir dann im September begonnen mit einem umgebauten Wohnanhänger, der durch die Mittel angeschafft wurde. Haben wir Erprobungstermine durchgeführt am Wildorado, am Gesundheitszentrum, auf dem Wochenmarkt und in der Waldsiedlung. Das waren die vier Punkte, die wir bisher angefahren sind. Und der Wochenmarkt wurde am häufigsten frequentiert. Deshalb haben wir uns entschlossen, in diesem Jahr an dem Standort zu bleiben, weil wir uns denken, dass die Nähe zu dem Quartier der WGW und aber auch der Vivo, der beiden größten Wohnungsvermieter hier in der Stadt, dass wir da ganz gut stehen. Und diese Wege zum Wochenmarkt werden sehr gern von den Wildauern und Wildauerinnen gegangen, sag ich mal. Da geht man noch hin, ne? Den Weg schafft man noch. Aber eben ins untere Wildau, das ist einfach zu umständlich. Und wir stellen fest, dass die Beratung, die mobile Beratung sehr gut angenommen wird, dass wir viele Fallberatungen hinzubekommen haben, dass die Vielfalt der Beratungen auch zugenommen hat. Da geht es nicht mehr nur um Pflege, da geht es dann teilweise um Vernetzung oder um die Freizeitgestaltung der Wildauer und Wildauerinnen, was mich sehr freut, weil es ist wirklich das Interesse da, nicht alleine sein zu wollen und zu müssen. Und das ist mir ganz wichtig, dass man in der Stadt sich vernetzen kann, und es gibt auch diverse Möglichkeiten einfach. Unsere Stadt ist super aufgestellt und da freue ich mich, da Hilfestellung zu leisten. Zukünftig möchten wir gerne zur langfristigen Sicherung von Versorgungsleistungen beitragen, diese mobile Beratung auch in anderen Kiezen anbieten. Wir uns schwebt vor, dass der Rötegrund 2 noch so ein Anlaufpunkt ist, der fest installiert werden könnte mit diesem Wohnanhänger, oder auch die Waldsiedlung. Das war sehr schön. Man muss viel Werbung machen dafür, dass man an gewissen Tagen dort steht. Und dann tatsächlich kommen die Leute auch dorthin. Also diesen kleinen Weg, den nimmt man dann immer. Zu entnehmen ist, dass es dem Pflegedossier von Wildau ist zu entnehmen, dass die Zahlen sich weiter erhöhen werden. Menschen, die Pflegebedarfe haben, wird es immer mehr geben in Wildau. Und deshalb denken wir, dass wir mit dieser mobilen Beratung genau den richtigen Nerv der Wildauer und Wildauerinnen treffen und freuen uns zudem, dass wir Ansprechpartner in der Stadt sein können für eben alle Wildauer, aber auch für die Wohnungsgesellschaften, Genossenschaften und auch die Stadtverwaltung, die uns als Partner sieht und weiß, dass wir uns dann um die Menschen kümmern, dass das fest installiert wird und dass es einfach unseren Wildauern gut geht. Ich stelle mir vor, oder wir stellen uns vor, ein Bestandteil von unseren Partnern zu sein, von unseren Netzwerkpartnern, an deren Seite zu stehen und auch ein fester Punkt in der Stadt, der beharrlich ist, der beständig ist und der Bürger weiß, wenn er da anruft, dann bekommt er Hilfe. So empfinde ich es jetzt in meiner doch sehr kurzen Zeit, die ich jetzt da bin, und denke, dass das ein absoluter Mehrwert für die Bewohner unserer Stadt ist. Alle Zahlen und Fakten können Sie ja dann in dem Bericht entnehmen. Ich möchte noch bemerken oder anmerken, dass Frau Tepper, ja meine Vorgängerin, ganz, ganz viel Grundstein für mich gelegt hat, und möchte nur darauf aufmerksam machen, dass es ganz viele Veranstaltungen gibt, an denen wir uns als Quartiersmanagement beteiligen oder die Frau Tepper initiiert hat. Zum Beispiel den Fachtag Ambulante Pflege hier im Gebäude der Stadtverwaltung. Herr Nährlich, im Gebäude der Stadtverwaltung, in Verbindung mit dem Seniorenbeirat und der kommunalen Verwaltung. Dann gab es den Workshop Komfort Wanderweg, initiiert vom Tourismusverband Dahme-Seenland. Dort hat Frau Tepper ganz fleißig mitgearbeitet und das soll fortgeführt werden. Darauf freue ich mich jetzt schon. Und ich durfte an der Woche der seelischen Gesundheit in Verbindung mit der ASB Demenzberatung teilnehmen und Bürgern und Bürgerinnen Möglichkeiten aufzeichnen, seine eigene seelische Gesundheit, und da geht es dann um An- und Zugehörige, aber auch zu Pflegende, an sich selbst anbringen kann. Und das war eine sehr spannende Aufgabe, es hat mich sehr gefreut. Ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Wenn Sie Fragen haben, dann hoffe ich, dass Sie auch Frau Tepper fragen können und gerne auch mich, und möchte Sie einladen, wenn Sie mal Zeit haben oder in der Karl-Marx-Straße unterwegs sind, dann besuchen Sie uns doch im Kompetenzzentrum. Dann kann man vielleicht noch mal die eine oder andere Frage klären, die da einfach so aufkommt.
Vielen Dank, Frau Ziervogel. Und auch für die hier vorgestellte engagierte Arbeit. Sicherlich ein sehr wichtiges Projekt für die Stadt. Der Bürgermeister hat sich gemeldet, Herr Grüning. Danach gern Sie.
Ja, da kommt Herr Grüning auch nicht zu kurz dabei. Also ganz herzlichen Dank für das Engagement der AWO und an die Kollegin. Frau Tepper ist ja da, Herr Lublo, Wolfgang Lublo ist da. Das ist viel Energie und persönliches Herzblut, was da dran hängt. Das ist gar nicht zu unterschätzen. Da hängt auch Ehrenamt mit dran, neben der Aufgabe, die da gelöst wird. Und wir spielen über Bande. Und jetzt komme ich dazu, die Wohnungsunternehmen, die WGW. Carsten, du hast mit deinen Bewohnern zu tun. Da gibt es Verknüpfungspunkte. Da spielt die Volkssolidarität mit rein. Dann spielt die Nachbarschaft der Vivo mit rein. Wenn ich überlege, dass ich auch noch zu irgendwelchen Geburtstagen ab 90 unterwegs bin, dann hört man dort viele Dinge. Wie war Wildau früher, wie ist Wildau entstanden über die Jahre, was haben die Leute geleistet und am Ende haben die uns alle an den Start gebracht, muss man einfach mal so sagen. Ja? Also, danke.
Also erstmal möchte ich mich bedanken bei der AWO und zwar, wir haben von den Angeboten von diesem Quartiersmanagement schon ja, des Öfteren Gebrauch gemacht. Und weil wir das auch teilweise alle ja nicht leisten können, ne? Pflegestufen auch mal zu gucken, wenn wir merken, dass bei uns vielleicht jemand so langsam anfängt, dement zu werden oder sowas, halt, das können wir überhaupt nicht einordnen. Oder da habe ich dann immer gestaunt, wie Frau Tepper mit den Leuten geredet hat und anschließend halt eine treffende Analyse und dann auch mit Kurzzeitpflegen und so weiter. Also ich kann das eigentlich nur begrüßen und ich hoffe, dass dieses Projekt auch lange weitergeführt wird.
Vielen Dank. Gibt es weiteren Redebedarf, Fragen? Es sieht nicht so aus.
Wie gesagt, die Einladung steht. Karl-Marx-Straße 123, kommen Sie gerne vorbei.
Vielen Dank. Dann sind wir quasi an der Stelle ja durch mit dem Tagesordnungspunkt. Ist eine E-Vorlage. Wir haben dazu gehört. Wir sind beim nächsten Tagesordnungspunkt 6.8. Grundsatzbeschluss der Stadtverordnetenversammlung Wildau zum Fortbestand des Wildorado. Eine gemeinsame Beschlussvorlage der Fraktionen SPD, CDU, GfW Grüne, Bürger für Wildau, Die Linke und Fraktion BBW Professor Dr. Ungwari. Ich habe 6.8 gesagt, weil da vorne 6.8 dran stand, weil Herr Handrik hat gesagt, wir sind jetzt.
Also ja, nochmal, also laut der aktuellen Eingestellten sehe ich jetzt 6.9.
Da vorne ist ein Fernseher. Ach so.
Ja, da gucke ich nicht rauf.
Und das ist nicht digital da vorne, was ich da sehe. Alles klar. Danke für den Hinweis. Wir sind also jetzt bei Tagesordnungspunkt 6.9. Der Beschlussvorlage F081-2024, wer die eingereicht hat, habe ich bereits gesagt. Und ja, ich würde kurz verlesen. Im besten Fall gibt es ja so viele Einreichende, dass es jetzt gar nicht so wahnsinnig viel Redebedarf gibt. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, die Fraktionen der Wildauer Stadtverordnetenversammlung bekennen sich ausdrücklich zum langfristigen Fortbestand des Kommunalen Zentrum für Sport, Freizeit und Entspannung Wildorado. Sie sind sich der Notwendigkeit bewusst, dass kurz- und mittelfristig kostenintensive Sanierungsarbeiten anstehen, die von der Stadt Wildau zu tragen sind. Die Stadtverordnetenversammlung spricht sich daher dafür aus, diese Sanierungsarbeiten in den kommenden Jahren schrittweise durchzuführen. Aus Kosten- und Dringlichkeitsgründen wird auf die Erstellung eines Gesamtsanierungskonzepts verzichtet. Stattdessen sollen die notwendigen Maßnahmen nach Priorität und Dringlichkeit in einem mehrjährigen Plan umgesetzt werden. Um die finanzielle Belastung für die Stadt Wildau zu verteilen und den fortlaufenden Betrieb des Wildorado sicherzustellen. Dieser Beschluss soll sicherstellen, dass das Wildorado langfristig als wichtige Freizeiteinrichtung für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wildau erhalten bleibt, während gleichzeitig eine verantwortungsvolle und nachhaltige Finanzplanung verfolgt wird. Gibt es Redebedarf zu dieser Vorlage? Das ist nicht der Fall. Insofern können wir zur Abstimmung kommen. Wer dieser Beschlussvorlage folgen möchte, bitte ich jetzt ums Handzeichen. Das ist einstimmig. Vielen Dank. Und wir sind beim Tagesordnungspunkt 6.20, ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Wildau über das Offenhalten von Nein, jetzt habe ich, Gott, jetzt bin ich ganz durchgenandert. Ich war so überwältigt von diesem grünen Button hier und habe gedacht, jetzt mal richtig vorangekommen. Sorry, wir sind bei Tagesordnungspunkt 6.10. Ich war meiner Zeit leider etwas voraus. Bericht über die unvermutete Kassenprüfung der Stadtkasse Wildau für die Jahre 2023 und 2024. Die Vorlagennummer ist die I-075-2024. Diese I-Vorlage war bereits in diversen Ausschüssen. Gibt es trotzdem Redebedarf? Das ist nicht der Fall. Vielen Dank. Eine I-Vorlage, ich hatte es gerade gesagt, damit zur Kenntnis genommen. Tagesordnungspunkt 6.11, Übersicht über die vom Kämmerer bewilligten über- und unterplanmäßigen Aufwendungen, Auszahlungen im Haushaltsjahr 2021. Auch das eine I-Vorlage, hier mit der Nummer I-061-2024. Gibt es hierzu Redebedarf? Auch das ist nicht der Fall. Insofern ist auch die zur Kenntnis genommen. Der Tagesordnungspunkt 6.12, Beschluss des überplanmäßigen Aufwands zur Deckung der Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen im Zuge des Jahresabschlusses 2021. Vorlagennummer ist die S060-2024. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den überplanmäßigen Aufwand zur Deckung der Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen in Höhe von 135.963,23 € im Kontenbereich 5711 4x0 im Haushaltsjahr 2021 zuzustimmen. Gibt es Redebedarf? Herr Gröning.
Abschreibungen sind ja immer wiederkehrend. Kommen die Kosten jetzt immer wieder in jedem Jahr dazu? Oder wie sind die jetzt nur einmalig außerplanmäßig und dann ist Schluss?
Sorry, Herr Anders.
Ja, ich hatte schon gedrückt, aber ich muss erst mal warten, bis ich Rederecht habe. Ja, also, wir planen natürlich jedes Jahr die Abschreibung neu. Und hier geht es ja mal darum, dass wir mehr Abschreibung hatten, als wir geplant haben. Entsprechend haben wir hier über- und außerplanmäßige Abschreibung. Ansonsten, Vermögensgegenstand wird immer über die Nutzungsdauer abgeschrieben, bis es 1 Euro hat. Und solange sind die Abschreibungen da und danach halt nicht mehr.
Darf ich nochmal eine Nachfrage?
Und die, selbstverständlich.
Diese außerplanmäßigen Abschreibungen sind jetzt sozusagen angepasst worden denn für die Folgejahre, ja?
Selbstverständlich.
Ich frage doch.
Gibt es weiteren Redebedarf? Das ist nicht der Fall. Insofern können wir abstimmen. Wer der Vorlage S060-2024 zustimmen möchte, bitte ich jetzt ums entsprechende Zeichen. Ich glaube, wir sind einstimmig. Wir sind einstimmig. Nee, ich glaube, wir sind einstimmig. So. Dann sind wir jetzt bei 6.13. Jahresabschluss 2021 der Stadt Wildau. Die Vorlagennummer ist die S062-2024. Der Beschlusstext lautet, die Stadtverordnetenversammlung beschließt gemäß § 80 Absatz 4 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg den geprüften Jahresabschluss der Stadt Wildau für das Haushaltsjahr 2021. Gibt es Redebedarf? Herr Gröning.
Da ich nicht im Finanzausschuss bin, aber ich vermute mal, dass über den RPA-Bericht auch gesprochen wurde im Finanzausschuss. Aber ich habe trotzdem eine Frage. Da steht ja drin, dass schon 21 die Stadt ja mehr oder weniger, ich will es mal vorsichtig ausdrücken, schon gesagt hat, die Wünsche, die wir haben in der Zukunft, sind schwierig zu finanzieren. Oder sollte man noch mal so ein bisschen sich konkreter angucken? Und der RPA bestätigt ja im Grunde genommen diese Aussage.
Also wir haben jetzt 24, denke mal, dass sich die Zahlen nicht verbessert haben, aber wenn schon 21 so ein Fingerzeig kommt, habe ich das so richtig verstanden oder?
Anders?
Ja, erstmal vielen Dank für die Frage. Das RPA, das, was Sie sicherlich hier meinen, das RPA zitiert ja immer aus dem Haushaltsplan oder aus dem Jahresabschluss. Hier ist meines Erachtens das, was Sie meinen, kann nur das Zitat sein aus unserem Rechenschaftsbericht, der Bestandteil des Jahresabschlusses ist. Und natürlich machen wir seit etwa 2017, 2018 mit dieser Aussage aus Sicht der Verwaltung, aus Sicht des Kämmerers natürlich darauf aufmerksam, weil wir natürlich damals ja gesehen haben, Stadtverordnete, die damals schon hier waren, wissen es noch, dass wir über den Neubau einer Kita gesprochen haben und perspektivisch dann im Anschluss über die Grundschulerweiterung inklusive Horterweiterung. Mittlerweile sind die Zahlen ja alle bekannt aus der Kita, aus dem Neubau der Kita und der Schul- und Horterweiterung. Und entsprechend sind das alles natürlich Pflichtaufgaben mit Sonderausgaben in Größenordnung, die die Stadt nicht aus dem Bankbestand bezahlen kann. Ist klar, 30 bis 40 Millionen gehen halt nicht. Und entsprechend sind natürlich auch die Kreditbelastung Belastung für viele, viele Jahre im Nachgang. Und entsprechend ist klar, das Geld kann ich nur einmal ausgeben. Und da müssen wir uns auch in den nächsten Jahren natürlich dann auch ernsthaft Gedanken machen, wo wir das Geld ausgeben. Also das Geld wird nicht mehr. Und durch diese beiden Maßnahmen wird es natürlich noch deutlich weniger.
Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Herr Sommerfeld.
Ja, guten Abend nochmal. Und zwar habe ich eine Frage bezüglich den Investitionsplanungen. Und da schreibt das RPA, dass Investitionsplanungen für die kommenden Haushaltsjahre angepasst werden müssen, da Übertragung von Ermächtigungen Kapital bindet. Und da wollte ich fragen, ob es dazu irgendwelche Ideen gab oder irgendwie Anregungen kamen, ob man irgendwie diese Investitionsplanung in den Jahren darauf besser gestalten kann oder genau, da einfach die Frage.
Herr Anders?
Ja, hab schon gedrückt. Also was man nicht vergessen darf, 21 war ein absolutes Corona-Jahr noch. Da hat man sicherlich viel vorgestellt, aber in der Umsetzung sicherlich wesentlich weniger passiert. Da waren wir alle froh, dass wir dienstlich wie privat natürlich diese schwere Zeit überstanden haben. Und natürlich sind dann viele Sachen dort auch nicht erledigt worden, auch wenn man sich vielleicht in der Planung vorgestellt hat. In der Perspektive ist es natürlich auch so, dass wir auch im Rahmen der Haushaltsplanung natürlich, in der Regel sind es immer Baumaßnahmen, über die wir da drehen, natürlich auch mit der Bauverwaltung sprechen. Und natürlich ist der Anspruch auch immer da, das, was wir planen, auch in dem Planjahr umzusetzen. Ich nenne jetzt aber mal ein klassisches Beispiel, Haushaltsermächtigung übertragen, Westcordo. So, da planen wir eigentlich seit 2013 die Mittel ein, 2,5 Millionen etwa, je nachdem, über welches Jahr wir reden. Und entsprechend müssen wir diese Mittel immer vornehmen, weil wir dem Fördermittelgeber versichert haben, dass wir die Mittel auch bereitstellen. Und die kann ich auch nur zusichern mit meiner Unterschrift, wenn ich sie haushalterisch gebunden habe. Da alleine schleppen wir schon jedes Jahr, wie gesagt, fast ein Jahr lang 2,5 Millionen Euro mit. Kommt ja noch hinzu, wenn wir den Fördermittelbescheid bekommen, dann müsste man in der Regel mal schnell loslegen und auch schnell abrechnen. So, sonst verfliegen die Fördermittel. Und das sind so klassische Beispiele, da kannst du halt nichts machen. In anderen Bereichen müssen wir uns sicherlich deutlich besser aufstellen. Wir wissen auch, dass wir in den letzten Jahren eine doch sehr, sehr hohe Fluktuation im Bereich der Hochbauverwaltung hatten. Das trägt natürlich sicherlich nicht dazu bei, dass wir Maßnahmen, die wir geplant haben, im Zeitfenster umsetzen. Wir können uns da nur verbessern und hoffen, dass wir dort insgesamt ein stabiles Team haben. Und der Anspruch ist natürlich schon da, dass wir auch die Maßnahmen, wie ich es gerade gesagt habe, die wir im Jahr auch geplant haben, auch umsetzen. Es wird nicht immer gelingen, aber der Anspruch ist auf jeden Fall da. Und das Mittel der Haushaltsübertragung ist ein ganz legitimes Mittel, was auch die Kommunalverfassung und die KommaKV hergeben.
Vielen Dank, Herr Gröning. Eine Nachfrage?
Noch eine Frage, und zwar, wir reden ja jetzt über den Abschluss 21. 22, 23, wann kommen die? Also sind die flinker dabei oder werden wir in Zukunft halt so, wie es halt in der Wirtschaft ist, relativ eingeschlafen? Werden wir darüber reden? Weil letztendlich sind wir ja im nächsten Jahr, so ich glaube so ein halbes Jahr, hatten Sie, glaube ich, gesagt, sind wir ja so ein bisschen an der Kette. Das wollen wir ja vielleicht nicht jedes Jahr so haben.
Herr Anders.
Ja, ich hatte ja im Finanzausschuss im September darüber informiert, wie wir hier als Verwaltung, / Finanzabteilung, mit der Jahresabschlussplanung dann umgehen. Also Ziel ist nach wie vor, dass wir
den 22er im Mai beschließen lassen nächsten Jahres. Der 23er wird parallel schon gearbeitet und aufgestellt. Ich kann mich immer nur wiederholen, also ich bin ja selber auch nicht zufrieden, dass wir über einen 21er reden. Sicherlich nicht auch der Maß der Dinge und auch nicht den Anspruch, den wir hier haben. Aber ich kann mich da nur leider wiederholen, wenn ich 3 schwangere Geschäftsbuchhaltung habe, die 2 Jahre weg sind, plus die Hauptverantwortliche für den Jahresabschluss die Stadt verlässt, dann sind 4 Kräfte mit einem Schlag weg, die man nicht von heute auf morgen ersetzen kann. Und das war auch der Grund, wieso wir auch heute erst leider über 21 reden. Wir waren ja in 20 schon so weit, dass wir dran waren. Ich kann nur hoffen, dass wir die Zeitschiene, die wir bisher vorgegeben haben, auch einhalten können. Aktuell spricht erstmal nichts dagegen. Frau Krönert vom Rechnungsprüfungsamt ist heute auch mit anwesend. Da finden natürlich auch immer enge Abstimmungen statt. Teilweise prüft das RPA schon den 22er. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass wir so ein flexibles RPA dort haben, dass immer, wenn, ich sage jetzt mal, ein bisschen Zeit sein sollte beim RPA, sofort auch Willow mitgeprüft wird. Das hilft uns natürlich, dass wir dann, wenn wir dann mal im Endeffekt komplett fertig sind, nicht dann erst anfangen mit der Prüfung. So gewinnen wir auch schon Zeit. Und aktuell bin ich da eigentlich zuversichtlich, dass wir, wie gesagt, im Mai über 22 reden, Ende nächsten Jahres dann über 23 und dann parallel schon der 24. Immer vorausgesetzt, wir bleiben stabil in der Abteilung.
Vielen Dank. Weitere Fragen, Anmerkungen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung. Vorlage S062-2024. Den Text hatte ich verlesen. Gibt es Fragen? Jetzt geht's los. Wer dem folgen möchte, bitte ich jetzt ums Handzeichen. Vielen Dank. Damit ist diese Vorlage einstimmig beschlossen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 6.14. Entlastung der Bürgermeisterin Angela Homuth für das Haushaltsjahr 2021. Die Vorlagennummer ist die S074-2024. Der Beschlusstext lautet: Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, der ehemaligen Bürgermeisterin der Stadt Wildau, Angela Homuth, wird entsprechend § 80 Absatz 4 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg die Entlastung für das Haushaltsjahr 2021 erteilt. Gibt es Redebedarf? Das ist nicht der Fall, oder? Wir kommen zur Abstimmung. Vorlagennummer S074-2024. Wer den Beschluss so fassen möchte, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. So, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, oder? Herr Handrick, 15. Dafür gibt es Gegenstimmen. Enthaltungen? Bei 2 Enthaltungen angenommen. Vielen Dank. An dieser Stelle würde ich gerne eine 10-minütige Pause einlegen wollen, wenn das für alle Beteiligten okay ist. Ja. Wir sind extrem gut in der Zeit und was muss, das muss. 10 Minuten, 20.17 Uhr, bitte, pünktlich. Wir würden dann gerne die Versammlung fortsetzen. Bitte. So, willkommen zurück. Wir sind beim Tagesordnungspunkt 6.15, Grundsatzvereinbarung zur kommunalen Gemeinschaftsarbeit im Bereich des Schwimmhallenbetriebs zwischen der Wildauer Sportbetriebsgesellschaft MbH und der Gemeinde Schönefeld. Das ist die Vorlage mit der Nummer S085-2024. Die ist erstmalig im Hauptausschuss behandelt worden. Der Beschlusstext lautet: Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, die im Anhang befindliche Grundsatzvereinbarung zur kommunalen Gemeinschaftsarbeit. Der Bürgermeister und der Gesellschaftervertreter werden legitimiert, diese Grundsatzvereinbarung abzuschließen. Der Gesellschaftervertreter wird darüber hinaus legitimiert, die Geschäftsführung der Wildauer Sportbetriebsgesellschaft MbH zu ermächtigen, ebenfalls diese Grundsatzvereinbarung abzuschließen. Gibt es Redebedarf? Herr Gröning, dann Herr Scheiner.
Also dieser Grundsatzbeschluss, so wie ich ihn verstehe, sagt ja erstmal nur aus, man redet miteinander. Da wird ja noch nichts beschlossen. Ist das so weit richtig von mir verstanden? Also, dass man mit der Gemeinde Schönefeld und über weitere Sachen wird man automatisch informiert, so wie über die anderen Dinge auch so, die immer so beim MAWV-Sitzung und so weiter oder DNWAP und so weiter passieren. Also ich frage bloß nicht, dass das so, denn wir beschließen jetzt, dass man miteinander reden kann und dann kommt irgendwann das Ergebnis.
Herr Anders.
Also eigentlich brauche ich nur antworten, ja, das ist so, das stimmt. Ich möchte trotzdem noch mal kurz ausholen. Es gab ja schon einige Beratungstermine und Abstimmungstermine dazu. Und natürlich geht es bei den Gemeinden auch darum, dass man das jetzt sozusagen offiziell irgendwo dann auch eintütet. Man darf nicht vergessen, man redet über Mitarbeiter in der Gemeinde Schönefeld, man redet über Mitarbeiter der WSB und entsprechend, glaube ich, ist es nur fair, dass man damit öffentlich umgeht und dass natürlich auch der Arbeitsgruppe, ich bin der Gesellschaftervertreter, bin dort auch Mitglied in dieser Arbeitsgruppe, natürlich auch berechtigt sind, auch weiterhin zu verhandeln. Und sollte es irgendwann ein Ergebnis geben, ist egal welches, werden wir darüber reden. Und wenn das Ergebnis positiv ausfallen sollte, dann sind weitere Beschlüsse notwendig.
Herr Gröning.
Sie sagten Mitarbeiter der Schönefeld, die Welle ist ja aktuell geschlossen. Sind die Mitarbeiter, die in der Welle waren in Schönefeld, arbeiten da welche auch im Wildorado? Frage?
Nee, aber in der Gemeinde Schönefeld.
Die sind dann woanders eingestellt, die Bademeister, oder?
Genau, bei uns ist es ja so, dass die, ich nenne es jetzt mal Willauer Schwimmhalle, durch die Willauer Sportbetriebsgesellschaft, die WSB, betrieben wird. Und in Schönefeld war es ja bisher so, dass die Schönefelder Welle durch die Gemeinde selbst betrieben wurde, wie bei uns in der Stadt auch bis 2007.
Vielen Dank. Herr Scheiner.
Um das nochmal zu ergänzen oder auch nochmal zurückzukommen auf die Diskussion im Hauptausschuss, ich sehe das auch so, wie Herr Gröning schon hier ausgeführt hat. Wir sagen jetzt erstmal, dass die miteinander verhandeln. Und wir haben im Hauptausschuss ja auch, Herr Anders hat ja eben gesagt, es hat schon einige Termine gegeben. Dann würde ich jetzt als allererstes mal vorschlagen, dass es vielleicht von diesen Terminen wir einen Mechanismus finden, wie wir über die Diskussion als solches mal auf den Stand der Dinge gebracht werden. Und ich würde ganz gerne dann im Zusammenhang mit dem Betreibervertrag noch einmal das wiederholen wollen, was wir auch im Hauptausschuss angemerkt haben. Der Betreibervertrag als solches muss meiner Meinung nach, zumindest sehen wir das so, zwar in dieser Gesprächsgruppe verhandelt werden, aber es muss sichergestellt sein, dass alle Stadtverordneten zu jedem Zeitpunkt bei der Entwicklung dieses Betreibervertrages, damit es nicht erst zum Ende irgendwo Irritationen gibt, weil irgendeiner sagt, na das können wir nicht oder das können wir nicht. Also ich bitte wirklich schon darum, dass wir da einen Mechanismus einführen. Ja, es muss ja keiner unbedingt zwingend sich darüber immer, ja, aber dass wir dann nachfragen und habt ihr da gesessen oder habt ihr da nicht gesessen, das darf es bei dieser wichtigen Sache nicht sein, denn wir wissen alle, was da im Zweifelsfalle auch für Interessen bei Schönefeld dahinter stecken könnten. Könnten, ich sage extra könnten. Danke.
Vielen Dank. Herr Anders?
Ja, ich denke mal, grundsätzlich ist ja klar, dass wir die Interessen von Wildau vertreten, nicht von Schönefeld. Müsste man zum Abstimmen davon einen Modus finden. Wenn der Betreibervertrag im Entwurf steht, würde ich schon vorschlagen, dass die Arbeitsgruppe sich erstmal über den Entwurf verständigt. Wie gesagt, wir müssen ja nicht hier übers Knie brechen. Und sobald der Entwurf in der Arbeitsgruppe, ich sage jetzt mal grob, erstmal steht, würde ich einen Stadtverordneten zur Verfügung stellen. Und dann müssen wir mal schauen gemeinsam, wie wir denn das Thema weiter angehen.
Also, das ist ja richtig, Herr Anders. Wenn das in der Arbeitsgruppe erstellt wird, worum es uns geht, ist, dass wir bei diesen Schritten, die da in der Arbeitsgruppe stattfinden, schon involviert werden. Damit wir nicht am Ende, Sie haben jetzt eben gesagt, wenn wir den Betreibervertrag haben, legen wir den vor und dann können wir hier darüber reden. Dann kommt es zu Irritationen. Es muss ja jetzt schon irgendwo eine Vorstellung geben, wohin der Zug fahren soll. Ja, übernimmt das dann alles die Geschäftsführung von der WSB? Macht das weiter Frau Dahlke? Braucht die einen Stellvertreter? Wie auch immer, das sind ja alles so Fragen. Wird Personal untereinander ausgetauscht? Gibt es da unterschiedliche Arbeiten? Das sind ja alles Sachen, die davon Interesse sind. Und darüber möchten wir schon gerne im Vorwege, bevor das ganz am Ende zusammengeschrieben wird, immer auf dem Laufenden gehalten werden. Darum geht's mir oder uns.
Herr Anders, nochmal dazu?
Ja, kann ich alles 100% nachvollziehen. Ist überhaupt nicht das Thema. Ich bin aber lieber ein Mensch, dass ich immer was habe, worüber wir reden können. Und noch haben wir da gar nichts. Bisher waren es immer nur lose Vorgespräche und so ein Betreibervertrag. Und ob es überhaupt ein Betreibervertrag wird oder ein anderes Modell, steht ja auch noch alles gar nicht fest. Ich werde das mal, also grundsätzlich haben wir da keine andere Meinung oder keine zweite Meinung. Ich werde das mitnehmen. Ich werde mal gucken, dass ich das Beste daraus mache. Vielleicht besteht auch mal die Möglichkeit, in einer der nächsten Arbeitssitzungen alle Stadtverordneten noch mit einzuladen. Wenn wer Lust hat, kann gerne mit dran teilnehmen. Aber ansonsten, ich kenne ja auch die Diskussion über andere Themen in den Vorjahren. Wenn wir über ungelegte Eier reden, habt ihr an das gedacht? Nein, so weit sind wir noch nicht. So, deswegen würde ich schon mich freuen, wenn wir hier einen Weg finden würden, Maß und Mitte. Und ich kann nur versichern, alles, was ich weiß, kann ich irgendwo dann auch rundgeben oder verteilen. Aber über jede Kleinigkeit, glaube ich, da tun wir uns dann auch keinen Gefallen. Ich glaube trotzdem, dass wir hier einen guten Weg finden für Wildau, dass auch alle Stadtverordneten sich dann noch beteiligt fühlen, rechtzeitig.
Vielen Dank, Herr Gröning.
Ich würde vorschlagen, dass man ein Mitglied aus dem Aufsichtsrat mit in diesen Arbeitskreis mit einbezieht. Also den Vorsitzenden, jemand anders, der vom Aufsichtsrat dafür abgestellt wird, gewählt wird, sodass halt, ich sag mal, der Aufsichtsrat auch relativ schnell darüber informierend ist. Ne? Aufsichtsrat beratend, prüfend, sollte man ja dann schon Bescheid wissen, was auf einen dazukommt. Also von daher würde ich das vorschlagen. Herr Anders guckt zu Herrn Nährlich.
Nee, Herr Anders hat zu mir geguckt, glaube ich. Herr Anders möchte was antworten, glaube ich.
Ja gut, also ich will ja auch nichts falsch machen. Ich will nur mir hinterher nicht vorwerfen lassen, ich habe nicht ausreichend informiert. Das Problem ist ja, wann informiert man wie? Das ist manchmal nicht so einfach. Aber vielleicht wäre es auch die Möglichkeit, der nächste Termin, wenn er dann steht, der steht ja schon, den würde ich dann morgen nochmal allen Fraktionsvorsitzenden kundtun, auch den Aufsichtsrat. Und vielleicht kann ja auch jede Fraktion jemand entsenden, möglicherweise dann auch ein Aufsichtsratsmitglied, denn alle Fraktionen haben ja einen Aufsichtsratposten auch im Villorado. Und dann würde ich immer einen Termin, wenn der Termin feststeht, wir machen immer nur den Termin für den Folgetermin, also hier gibt es keine Kette, den würde ich immer sofort mitteilen und dann können die Fraktionen ja daran teilnehmen und dann gucken wir mal, wie es läuft. Ansonsten, wie sagt Herr Scheiner, alles, was gewünscht ist, wird auch informiert und rechtzeitig auch darüber gesprochen. Lassen wir uns vielleicht mal den Weg gehen, als ersten Schritt, dass ich immer informiere, wann finden die Termine statt, dass immer jede Fraktion ein Mitglied schicken kann. Wenn es passt, passt es. Wenn nicht, müssen wir gucken, wie wir denn nochmal zusammenkommen. Oder wir treffen uns alle 2 Monate mal in gewisser Weise und dann berichte ich, wie der Stand ist und was vielleicht die Vorstellungen der Stadtverordneten sind. Also aus Ihren Aussagen, Herr Scheiner, kann ich jetzt noch nicht ganz nachvollziehen, wann ich wie genau informieren soll.
Herr Scheiner, ist das vielleicht ein Vorschlag mit der Einladung?
Also grundsätzlich ja. Und ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang sicherlich auch die Arbeit des Aufsichtsrates. Und der Aufsichtsrat muss ja zumindest diese Beschlussvorlage auch ausgiebig vorher nochmal diskutiert haben. Gehe ich davon aus, dass er das gemacht hat.
Ja.
Also ich muss ja nochmal anmerken, es ist ja bisher gar nichts passiert. Also genau. man hat sich miteinander ausgetauscht. Man ist bestrebt, die interkommunale Zusammenarbeit miteinander auch voranzutreiben. Und ob es denn überhaupt ein positives Ergebnis gibt, es muss ja für beide Seiten passen, das steht ja nach wie vor komplett in den Sternen. Aber hier geht es ja heute erstmal nur darum, dass wir uns auf den Weg machen, eine Lösung zu finden. Ob wir eine finden, steht ja auch gar nicht fest. So, und ja, im Aufsichtsrat wurde diese Beschlussvorlage so in diesem Wortlaut natürlich nicht behandelt, sondern die Geschäftsführerin hat regelmäßig im Aufsichtsrat darüber informiert, dass wir so eine Termine haben, dass dort Interesse besteht. Und zumindest aus meiner Erinnerung, ich bin ja mal als Gast dort vertreten, gab es bisher aus dem Aufsichtsrat auch keine negative Meinung, die hieß, nein, wir machen das grundsätzlich gar nicht.
Ich korrigiere Herrn Anders ungern, also meiner Wahrnehmung, auch wenn wir natürlich nicht aus Aufsichtsratssitzungen berichten, aber ich glaube, an der Stelle ist es unschädlich zu sagen, wir haben aber in der Aufsichtsratssitzung sehr wohl gehört, dass es eine solche Vorlage geben wird, und dass man quasi anstrebt, ins Gespräch zu gehen mit der Gemeinde Schönefeld, und dem hat sich der Aufsichtsrat zumindest jetzt nicht verschlossen, Herr Scheiner. Aber Sie wollten noch was sagen.
Also
Nur mal zu den Beweggründen. Gehört, besprochen, haben wir, alles gut. Wir nehmen ja alle, der Bürgermeister der Kommune Schönefeld ist ja nicht auf den Kopf gefallen. Und wir hören auch alle die Diskussion, die er zurzeit gerade mit seinem Schulbau in Schulzendorf veranstaltet. Und ich möchte ganz gerne uns vor diesen Eruptionen, die dann dadurch den Ort gehen, bewahren, indem wir dann nachher sagen, oh, das haben wir nicht und dies haben wir auch nicht. Denn so ist es ja auch mit diesem Schulbau in Schulzendorf gelaufen. Und treibende Kraft dort waren auch die Schönefelder. Ja, ich will jetzt nicht sagen, so aus der Position heraus, wir haben hier sowieso das Geld und ihr macht, was wir wollen, sondern ganz einfach offen und ehrlich mit der Kommune Schönefeld verhandeln. Und dann werden wir sehen, was daraus wird.
Genau, und damit das passieren kann, müssten wir das entsprechend beschließen, damit die Herren legitimiert sind zu verhandeln. Wenn es also keine weiteren Redebeiträge gibt, würde ich zur Abstimmung kommen wollen. Wunderbar. Vorlage S085-2024. Wer die so beschließen möchte, wie verlesen, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Ich glaube, wir sind einstimmig, nicht? Ich glaube, wir sind einstimmig, Herr Hendrik.
Ja, Frau Krebs hat jetzt die Hand, die habe ich nicht gesehen, weil der Seliger verdeckt hat, aber ja,
einstimmig. Ja, ja, genau. Vielen Dank. Der Tagesordnungspunkt 6.16, öffentlich-rechtliche Vereinbarung über den museumspädagogischen Dienst ab 2025. Die Vorlagennummer ist die S077-2024. Dazu wurde in den Ausschüssen beraten. Es gab noch, Herr Bürgermeister, den Verweis darauf, dass noch eine Zahl eingetragen werden musste. Das ist passiert. Ich habe es jetzt nicht kontrolliert. Es ging um die,
Ging um die Deckelung auf maximal 6.000 Euro. Die muss eigentlich hier unten eingetragen sein und ich sehe sie ehrlicherweise nicht. Da muss es nachgetragen werden. Herr Handrik, würden Sie das dann übernehmen? Tragen wir nochmal ins Protokoll nach. Also Ziel ist, wir rechnen mit einer Kostenbeteiligung von 3.900 und also knapp 4.000 Euro. Und wir hatten im Ausschuss festgelegt, dass wir eine Deckelung von 6.000 Euro vornehmen, sodass es also nicht ausufert. Ich weiß jetzt schon, dass die Gemeinde Zeuthen nicht daran teilnehmen wird. Also die werden aussteigen aus Kostengründen. Und wir werden schauen, also es kann auch sein, dass das Gefüge, die Leistung sich entsprechend nochmal anpassen, damit da jetzt keine Kostenexplosion für die wenigen Kommunen stattfindet. Aber letztendlich 6.000 Euro wäre der Deckel und mehr wollen wir dafür nicht ausgeben.
Herr Gröning.
Herr Teig, auch gehört, dass Zeuthen aussteigen will. Ich musste leider im Bildungsausschuss früher gehen aus gesundheitlichen Gründen. Ich habe aber mal eine Frage, warum steigen wir denn nicht aus? Also welchen Vorteil haben wir, wenn in Lübben jemand da sitzt, der im sozialpädagogischen Dienst ist und den ich hier wahrscheinlich in der Region nie sehen werde? Also die anderen zwei habe ich auch irgendwie nicht bemerkt, die es schon in Lübben gab. Aber warum steigen wir denn nicht aus Kostengründen? Weil das Geld wächst ja bei uns auch nicht gerade unbedingt auf Bäumen.
Herr Bürgermeister?
Ja, also das Bekenntnis zum museumspädagogischen Dienst ist quasi aus der Kreisarbeitsgemeinschaft erwachsen, also aus den Bürgermeistern, die sich dazu mit den Kommunen bekannt haben. Das ist dann auch in den jeweiligen Kommunen durch die Ausschüsse gelaufen. Die Stadt Lübben hat sich dazu zur Verfügung gestellt, also es ist praktisch in dieser gemeinschaftlichen Vorlage an den Landkreis aus dieser besagten Kreisarbeitsgemeinschaft vorgelegt worden. Und wir versprechen uns eine Unterstützung für unsere Ambitionen, was Museumspädagogik im engeren Sinne anbetrifft. Wir haben ja hier historische Gebäude, wir haben einen Audioguide, wir haben Stadtführungen, wir haben Dinge, die wir den Schülerinnen und Schülern zeigen wollen. Und da spielt der museumspädagogische Dienst eine Rolle, der ja für den gesamten Landkreis und jetzt nicht nur für Lübben zuständig sein soll. Da steckt doch eine Ambition dahinter, dass wir irgendwann mal schauen, also da würde ich mir jetzt auf ein Datum nicht festlegen wollen, dass wir mindestens eine Heimatstube oder vielleicht sogar ein kleines Museum hier in Wildau einrichten können. Wir haben ja momentan die Ortschronisten, die ein kleines Zimmerchen im Haus der Vereine haben und dort haben die ihre Exponate eingelagert und quasi nicht zur Verfügung für die Öffentlichkeit. Und ich denke, das ist allemal wert. Wir sind hier historisch ganz gut, auch im positiven Sinne belastet und da können wir daran weiterarbeiten. Insofern würde ich das auf jeden Fall unterstützen wollen.
Herr Gröning, Herr Kavinger, der sich meldet? Nee. Herr Gröning, Herr Karwinkel, Herr Scheiner.
Das kann ich alles nachvollziehen, aber wer kümmert sich darum, dass wir da halt auch einen Benefit von haben? Also ich sage mal, und was passiert, wenn noch eine Kommune aussteigt? Steigen denn die Kosten halt? Also, oder ist das bei 6.000 Euro, wie gesagt, gedeckelt und dann stirbt das ganze Projekt? Aber das ist für mich eigentlich ja nicht so kriegsentscheidend. Kriegsentscheidend ist, wer kümmert sich um, dass wir davon halt auch was hier in der Kommune haben? Weil noch haben wir kein Museum und so wie ich das auch verstanden habe, ich hatte ja mit der Dame von Kind und Kegel gesprochen, museumspädagogische Dienst bedeutet ja nicht, dass deswegen ein Museum gegründet wird, sondern das ist ja eigentlich ist es jemand, der so ein bisschen, ich sag's jetzt mal salopp, Kultur den Kindern beibringen will und dazu gehören auch Museen. Also ich finde diesen Begriff sowieso sehr ungünstig gewählt. Sei es drum, der ist nun mal da. Aber wer kümmert sich aus der Stadt darum, dass diese Dame oder der Herr auch in Wildau sozusagen erscheint, durch die Schulen läuft und so weiter? Also und wie kann man das in irgendeiner Art und Weise protokollieren? Also nur, dass man jetzt Geld hingibt, kann es ja nicht sein, oder?
Der Herr Bürgermeister hat sich gemeldet.
Also da kümmert sich der Bürgermeister drum. Das ist der Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Das ist eine, das sehe ich auch wirklich als Aufgabe von mir. Da sehen wir zu, dass wir die Verbindung dafür herstellen. Und das fordere ich mir im Übrigen auch ein. Also wenn wir da Geld bezahlen und dafür auch hier einen Beschluss fassen, dann sehe ich das auch als Aufgabe, dass wir da nachhaken und nachsetzen. Und insofern ist es für mich auch ein Stück weit ein Pilotprojekt. Wenn es gut läuft, schön, dann haben wir was gekonnt. Sollte es nicht gut laufen, können wir es nicht machen. Und nochmals, wenn Kommunen aussteigen aus dem ganzen Verfahren und es nicht machen wollen, aus welchen Gründen auch immer, und sich die Kostenkonstellation ändert, also wir werden es dann nicht so lange mittragen, bis die Kosten explodieren. Also wir deckeln es und damit hat sich's.
Frage gestattet, Herr Vorsitzender?
Sehr gern.
Dann würde ich mich freuen, wenn Sie unaufgefordertheit auch hin und wieder mal darüber berichten und nicht, dass also ich mir das jetzt irgendwo in meinen Notizkalender schreiben muss und sagen muss, Herr Nährlich fragen, wie ist das hier laufen, sondern dass Sie das vielleicht damit einbauen in Ihren Berichten. Vielleicht nicht jedes Mal, aber wenn was gewesen ist, automatisch. Danke.
Lieber Carsten, kriegst du.
Herr Karwinkel, dann Herr Scheiner.
Ja, danke, auch nochmal schönen Abend von mir. Ja, Kind und Kegel hat ja Herr Gröning schon angesprochen. Ist jetzt dann noch bekannt, dass ja sich die, wie, ich habe die Namen genau vergessen, Frau Winter? Ja, danke. Sie hat sich ja in der Öffentlichkeit ja dagegen gestellt und sie hat ja in der Vergangenheit auch viel auch über Kind und Kegel gemacht, auch hier im öffentlichen Bereich, im Ehrenamt. Gibt es denn jetzt noch irgendwelche weiteren Statements, wenn wir das jetzt von ihr beschließen sollten, also das jetzt beschließen sollten, so dass jetzt sie aufhört damit oder gibt es irgendwelche Komplikationen? Ist der Verwaltung da was bekannt? Und eine andere Sache war noch als Frage, die Damen, die das vorgestellt haben, also beziehungsweise die PowerPoint, wird die denn hier noch angehangen? Ich würde die gern noch haben wollen. Weil die waren nicht, die haben wir auch vorher nicht ja bekommen, die haben sie ja hier gezeigt und ich konnte wirklich nichts lesen, das war mir zu klein und ja, danke.
Genau, da hat der Sitzungsdienst ja auf jeden Fall das Dokument auch bekommen, richtig, Herr Hendrik? Ja, also wird, glaube ich, dann zeitnah mindestens den Ausschussmitgliedern zur Verfügung gestellt. Ja, Herr Scheiner, dann Herr von Essen.
Also, so wie ich das verstanden habe und so wie ich mich informiert habe über die Arbeit dieses museumspädagogischen Dienstes, geht's, da stimme ich eigentlich Herrn Gröning zu, es geht nicht darum, dass wir irgendwo ein Museum aufmachen, sondern es geht in erster Linie eigentlich jetzt erstmal darum, und ich gebe mal ein Beispiel. Der Bürgermeister hat vorhin über den Volksmauertag gesprochen und über die Gesamtsituation Friedhof etc. Und wir haben im Rahmen der Diskussion schon in zwei Legislaturperioden vorher uns immer wieder versucht, da mal zusammenzuraufen und einen Weg zu finden, zu sagen, also wir müssen das doch auch
den Jugendlichen, den Schülern, den Kindern, den Besuchern näher bringen. Das wäre meiner Meinung nach ein vernünftiger Ansatz, wo man sagen kann, hier müsst ihr uns, hier erwarten wir uns Unterstützung, ja, dass man das mal aufarbeitet. Und dann ist natürlich völlig frei. Ich meine, wir haben eine Grundschule, wir haben eine Oberschule. Da gibt's ja auch das eine oder andere Projekt. Also wenn ich zum Beispiel die 125 Jahre von Frau Krischan, also Standort Wildau, 125 Jahre anspreche, was spricht dagegen, dass der Museumspädagogische Dienst da nicht auch unterstützend, neben den vielen anderen Initiativen, die es da geben wird, das ein bisschen begleitet. Und dann ist für mich das auch eine sinnige Sache. Und wir deckeln das bei 6.000, wir deckeln das bei 6.000 Euro, ja. Und dann denke ich mal, machen wir da nichts verkehrt. Und da verlasse ich mich dann auch auf den Bürgermeister. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, die Vorlage als solches ist völlig in Ordnung.
Vielen Dank, Herr von Essen.
Also, die Uhr zeigt 20 nach 3, sehe ich gerade. Ich werde mich kurz fassen. Im Regionalausschuss wurde dieses Thema kurz besprochen und die Begeisterung bei den anderen Kommunen, also Schulzendorf und Eichwalde, hielt sich, glaube ich, auch in Grenzen. Das war jetzt nicht so, dass die irgendwie gefeiert haben und sich darüber gefreut haben, dass es diesen Vorschlag gibt. Und es klang nicht so, als ob die sich daran beteiligen wollen. Was so ein bisschen zu dem Problem führt, dass die Kosten möglicherweise höher sein könnten als diese 6.000 Euro und damit das Ganze dann sowieso hier kippen würde. Vielleicht sollte man da möglicherweise nochmal in den Dialog gehen, wie die anderen Kommunen das sehen, also direkt zu den Bürgermeistern oder Kämmerern, wie die dazu stehen und was sie für eine Idee dazu haben. Aber irgendwie war das da so ein bisschen verhaltener, um das mal vorsichtig auszudrücken. Danke.
Vielen Dank. Auch wenn ich mich natürlich inhaltlich gar nicht so viel einbringe, auch ich habe das so wahrgenommen, dass das Interesse sich da durchaus in Grenzen hat, die Begeisterung. Aber, Herr Bürgermeister, wenn ich es richtig verstanden habe, es gibt ja auch immer noch die Möglichkeit, Kosten zu senken, indem das die verbleibenden Kommunen in dem öffentlich-rechtlichen Vertrag ja dann nur 2 Stellen beantragen, so wie es aktuell auch ist. Also es würde ja dann Kosten auch erheblich senken. Und man hätte ja trotzdem dann, auch wenn ich mir wie Herr Gröning den Benefit schwer vorstellen kann aus Lübben heraus, aber ja immer noch die Möglichkeit, dann trotzdem über diese Beteiligung dann entsprechend eine von den 2 Kolleginnen hier regelmäßig dann zu sehen.
Ja, also ich denke mal, momentan ist es so, dass die Kommunen sich erstmal dazu befinden, so wie wir es jetzt gerade im Moment auch machen. Und dann muss man das alles nebeneinander legen und gucken, wer ist denn jetzt noch dabei, wie läuft es jetzt. Dann wird man sich nochmal dazu verständigen müssen, wie es denn tatsächlich in der Realität aussehen soll. Und so ist dann der Weg.
Vielen Dank. Herr Hendrik?
Genau, also wenn wir jetzt keine Nachfragen mehr haben, würden wir gerne jetzt in den Beschlusstext diese 6.000 Euro, diesen 6.000 Euro Deckel irgendwie mit aufnehmen, dass wir das in der Art beschließen können. Das würde meiner Ansicht nach mehr Sinn machen, als wenn wir das unten irgendwo in die Begründung mit reinschreiben.
Okay, gibt es dann Formulierungsvorschlag? Also aktuell heißt es, der Bürgermeister wird beauftragt, die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Beauftragung der Stadt Lübben mit der Gesamtleitung des Museumspädagogischen Dienstes im Landkreis Damisch-Spreewald für die Stadt Wildau als Vertragspartner abzuschließen. Herr Wilde hat einen Vorschlag?
Wir haben ja im letzten Absatz, je nachdem, wie viele Kommunen sich letztlich beteiligen, kann sich der Eigenanteil der Stadt Wildau erhöhen. Wenn wir diesen Absatz streichen und dafür formulieren, die Stadt Wildau setzt ihren finanziellen Eigenanteil auf höchstens 6.000 Ö fest. Punkt. Absatz, neue Zeile. Und dann haben wir auch die finanziellen Auswirkungen. Und damit haben wir auch klar dokumentiert nach außen hin, bis wohin wir gehen.
Man kann den Satz, Entschuldigung, auch stehen lassen und kann genau diese Formulierung diesem Satz hinzufügen. Ja, dann, ja, genau. Ja, oder so. Ja. Herr Hendrik, wissen Sie jetzt, wie Sie es machen? Ja.
Gut. Also, wir verlesen ja den Beschlusstext, Entschuldigung, den Beschlusstext ja ohnehin jetzt noch einmal in der geänderten Form und ja.
Sie müssten mir dann nochmal soufflieren. Also der Beschlusstext lautet jetzt: Der Bürgermeister wird beauftragt, die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Beauftragung der Stadt Lübben mit der Gesamtleitung des Museumspädagogischen Dienstes im Landkreis Dahme-Spreewald für die Stadt Wildau als Vertragspartner abzuschließen.
Der jährliche Anteil der Stadt Wildau soll dabei 6.000 Euro nicht überschreiten.
Pro Jahr. Pro Jahr, der jährliche Anteil, ja. Der jährliche Eigenanteil der Stadt Wildau.
Der jährliche Eigenanteil, ja.
Sondern hat nicht zu übersteigen.
Da fehlt mir noch was.
Herr Grüning hat noch Redebedarf.
Also ich finde, dass der Herr Scheineidet ja eigentlich relativ gut dargestellt hat, was man damit machen kann halt. Und ich finde, das fehlt da drin in diesem Beschluss. Also bis jetzt beschließen wir, dass wir mit maximal 6.000 Euro nach Lübben geben. Aber es fehlt ja, was für ein Benefit wir raus haben. Also ich finde, da sollte schon drinstehen, dass halt auch die Stadt halt davon partizipiert. Das wird momentan ja nicht irgendwie in dem Beschluss mit festgehalten. Also rechtlich finde ich das Ding, wir geben 6.000 Euro maximal und Punkt.
Ach, Herr Scheiner.
Also wir haben ja hier einen Begründungstext, worum es generell geht. Und wir haben das jetzt hier auch nochmal abgewogen. Und da kannst du mich auch gern beim Wort nehmen. Das wird schon so passieren, wie ich es gesagt habe.
Es ist eine Audioaufzeichnung festgehalten und vielleicht können wir an dieser Stelle in unserem Protokoll, unserer Niederschrift vielleicht besonders ausführlich sein. Sonst sind wir ja gerne ein bisschen kürzer, aber an der Stelle vielleicht dann mit den Wortmeldungen. Herr Scheiner.
Damit wir das dann auch auf der Audioaufzeichnung noch haben, noch eine Anmerkung von mir. Wir haben darüber am Dienstag letzter Woche gesprochen. Ich finde es misslich, auch wenn es jetzt 3:20 ist, mitten in der Nacht, ich finde es misslich, dass wir das jetzt hier gerade machen. Das wäre schön gewesen, wenn wir es vorher gemacht hätten. Danke.
Vielen Dank. Ich versuche es jetzt nicht nochmal zu formulieren, oder? Nein. Gut, also Beschlussvorlage mit der Vorlagennummer S07724 im ursprünglichen Text plus eine Höchstgrenze von 6.000 Euro jährlich und dem Versprechen des Bürgermeisters, all die inhaltlichen Geschichten, die heute hier besprochen wurden, entsprechend mitzunehmen. Wer dem Beschluss so folgen möchte, den bitte ich jetzt um das entsprechende Zeichen. Ich zähle 13 dafür. Gibt es Gegenstimmen? 2 Enthaltungen? 2, dann sind wir genau bei der richtigen Zahl. 13 und 4. Okay. Vielen Dank. Der Tagesordnungspunkt 6.17, Beitritt der Stadt Wildau zur Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen des Landes Brandenburg. Die Vorlagenummer ist die S090-2024. Auch dieser Beschluss ist erstmalig im Hauptausschuss vor einer Woche besprochen worden. Es gibt Redebedarf. Ich habe es jetzt nicht gesehen. Herr Gröning, dann Herr Sommerfeld.
Also grundsätzlich finde ich das immer alles super, was wir in der Stadt machen. Wir nennen uns Hochschulstadt, wir nennen uns sportlichste Stadt in der Größenordnung, in der wir kategorisiert sind. Und jetzt werden wir auch noch Mitglied in so einem Fahrradclub halt, wo so ein paar Kommunen schon mittlerweile Mitglied sind. Aber ich habe immer das Gefühl, dass wir manche Dinge ja nicht leben. Also sind wir eine fahrradfreundliche Stadt? Fragezeichen. Wir diskutieren hier über diesen interkommunalen Radweg. Wir haben seit 5 Jahren oder gefühlt 6 Jahren haben wir eine Rad-AG, die, sagen wir mal, einen riesen Maßnahmenkatalog gemacht hat, der ja auch teilweise abgearbeitet wird. Aber selbst so eine komische 180 Meter Verbreiterung hier unten an der Landstraße birgt ja Riesenprobleme. Also wenn ich mir so angucke, den Radverkehr, also ich finde nicht, dass wir eine fahrradfreundliche Kommune sind. Also Kinder würde ich hier nicht auf die Straße unbedingt schicken, es sei denn, ich habe keinen Bedarf mehr.
Wollte der Bürgermeister was sagen? Sah so aus? Ja.
Wir haben es schon verstanden.
Also ich finde schon, dass wir da auf einem guten Weg sind. Da hat sich viel getan über die Jahre. Allein wenn man guckt, die Karl-Marx-Straße, Friedrich-Engel-Straße ist zwar nicht perfekt geworden. Die Bürgersteige, die eigentlich mal so für Fußgänger und für Radfahrer genutzt werden sollten, also hat nicht den gesetzlichen Erfordernissen entsprochen, aber es wird genutzt. Es wird von Radfahrern trotzdem auch die Straße genutzt und es ist auch keine Rennstrecke geworden, wie ich es mal früher als sachkundiger Einwohner unterstellt habe. Also wir haben viele Bereiche, wo es schon gut geworden ist. Die Rad AG hat dafür gesorgt, dass wir über 40 Maßnahmen dort eingespült haben, die priorisiert sind und die auch in den Haushalt Stück für Stück abgearbeitet werden. Also das ist ein toller Erfolg, wie ich finde. Natürlich, klar, haben wir noch Luft nach oben und das sollte eigentlich das Ziel sein. Wir sollten nicht alles in Frage stellen, sondern gucken, wo kommen wir weiter. Hier bei der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen Brandenburg. Das ist eine kommunale Arbeitsgemeinschaft, an der sehr, sehr viele Kommunen und Landkreise beteiligt sind. Unter anderem geht es da auch um die Verkehrssicherheit, also Sicherheit im Radverkehr. Da verspreche ich mir einige davon. Muss man leben, ist richtig. Das ist auch ein Thema für die Rad AG. Wen können wir damit reinsetzen? Wer kümmert sich drum? Das ist ja dann immer die zentrale Frage. Aber wir haben Radfahrambitionierte, auch Abgeordnete hier. Carsten, du fährst ja auch gerne mal Fahrrad. Insofern, ich sehe es als passend an und ich finde es auch, was die Kosten anbetrifft, als überschaubar an.
Eine Nachfrage, Gröning?
Ergänzung. Also ich habe mich auf der Seite mal umgeguckt. Mir geht es nicht um die 1.000 Euro, was das da kosten soll, die Mitgliedschaft. Mir geht es ums Prinzip. Und zwar, wenn ich gucke, dass die Radverkehrsprojekte Kommunen, da gibt es ein Projekt, was es da gibt, und das ist interkommunales Radverkehrskonzept CES Plus mit Reallabor. Ich finde das toll, ich habe mir das zeigen lassen von Eichwalde, was die da machen halt mit den Karten interaktiv und wo gefahren wird. Aber Wildorf fehlt wieder da drin in diesem interkommunalen Radverkehrskonzept. Also wir wollen jetzt eine fahrradfreundliche Stadt werden, halt, indem wir uns damit also als Mitglied machen, aber wir nehmen uns mal wieder aus der interkommunalen Sache mit raus. Und das finde ich halt schade. Und deswegen sage ich halt, das ist das einzelkommunale Projekt da von diesem Verkehrsprojekt oder wie man das auch immer nennt hier. Und wenn der Bürgermeister sagt, dass er da noch mit reingeht in dieses Radverkehrskonzept, weil da werden nämlich wirklich die Radfahrwege dargestellt, digital, die werden auch geguckt, wie frequentiert die sind und so weiter, dann würde ich ja der Sache eventuell noch was Gutes abgewinnen können. Aber einfach nur zu sagen, ja, wir sind jetzt da halt auch im AGFK Brandenburg und das ist ganz toll, ist mir einfach zu dünn.
Herr Bürgermeister. Ja, vielleicht kann ich es noch untersetzen. Die Anregung kam von der Radprofessur, von Professor Rudolf, der letztendlich auch gesagt hat, er unterstützt uns da auch mit. Es sind mittlerweile 39 Mitglieder. Wir wären das 40. Mitglied und die Anregung kam von ihm und das habe ich auch dankbar angenommen. Ich sehe es positiv.
Herr Sommerfeld und dann Herr Wilde.
Danke nochmal für die Ausführung, weil meine Auffassung geht so ein bisschen in die von Herrn Gröning. Also wie gesagt, es sind 1.000 Euro, 1.000 Euro sind 1.000 Euro, aber daran soll es jetzt am Ende nicht scheitern. Aber weil im letzten Satz steht, kann durch den Beitritt sinnvoll unterstützt und weiter gefördert werden. Das ist mir ein bisschen zu schwammig. Also da hätte ich mir auch gewünscht, einfach ganz konkret, was wir uns davon erhoffen, dass das da drin steht. Und ich habe auch gedacht, okay, jetzt mal ganz dumm und pragmatisch gedacht, was ist denn, wenn man jetzt 1.000 Euro in die Hand nimmt und zu den Schülern im Radverkehrsstudium geht und sagt, okay, wir machen hier, jeder kriegt hier einen Gutschein oder wenn ihr an so einem Projekt mitarbeitet und ihr schafft mal Lösungen mit eurem Wissen oder so und wir sammeln das in Projektmappen. Ich meine, die können sich ja auch online informieren über bestimmte Sachen, muss ich dafür unbedingt in eine AG reingehen. Jetzt aber dann nochmal die Frage, weil Sie meinten, das kam aus der Richtung des Studiengangs. Was hat denn der Professor Ihnen gesagt, was die konkreten Vorteile dafür für die Stadt sind, aus seiner Sicht? Also wenn wir da mitmachen und wie profitiert er davon auch oder das Studium in Wildau?
Herr Professor. In der Tiefe haben wir das tatsächlich noch nicht abgestimmt. Das werden wir sicherlich aufnehmen. Wir haben ja schon einige Sachen zusammen mit Herrn Rudolf gemacht und das wird ein Bestandteil sein, wo wir dann für das kommende Jahr ansetzen werden.
Herr Wilde, dann Herr Grüne nochmal.
Also ich denke, die Fach- und Sachkompetenz, die diese Arbeitsgruppe haben könnte, die sollten wir dringend auch an der TH finden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die TH mit diesem Lehrstuhl Rad Verkehr diese Kompetenz nicht aufweist. Das ist unser Partner, damit arbeiten wir gern zusammen. Ich sehe ein, jede Zusammenarbeit mit unmittelbar anliegenden Kommunen, da wo unsere Radwege mal anfangen oder enden, je nachdem, aus welcher Richtung ich da komme. Aber ich sag mal, eine bundesweite Arbeitsgemeinschaft, Radweg, ich sehe da tatsächlich keinen unmittelbaren Nutzen für uns drinne, weder sachlich noch fachlich, noch für konkrete Projekte, die wir hier alles anders stemmen könnten.
Herr Gröning.
Ohne dass man dem Herr Kuhn von der Radprofessur irgendwie zu nahe treten will oder sowas, aber so richtig glücklich ist er ja mit der ganzen Geschichte auch nicht, weil Studenten sind Magerware da in dieser Professur, weil man das auch irgendwie nicht so richtig rüberbringt halt, was das da ist. Und ich habe so das Gefühl, er hangelt sich so ein bisschen durch. Und ich wäre ja hierfür, wenn wir uns halt einfach auch mal zu dem, was wir, wo wir überall Mitglied sind oder was wir sagen, halt auch mal richtig zu bekennen und das auch mal richtig ausleben. Aber wir leben das nicht aus. Tut mir leid. Also ich werde dagegen stimmen.
Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Soll ich noch was vorlesen, Herr Seliger? Nein? Dann nicht. Okay. Dann kommen wir zur Abstimmung. Okay. Ich glaube, ich hatte es noch nicht vorgelesen, ne? Die Vorlagennummer S090-2024. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den Beitritt der Stadt Wildau zur Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen des Landes Brandenburg. Wer diesen Beitritt beschließen möchte, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Zehn. Gibt es Gegenstimmen?
Eins, zwei.
Drei dagegen. Enthaltungen? Weitere drei. Genau. Vielen Dank. Damit ist die Vorlage angenommen. Ich schaue, wir sind dann beim Tagesordnungspunkt 6.18, sechste Änderung der Satzung über die Versorgung mit Mittagessen und sonstiger Verpflegung in den Kindertagesstätten in Trägerschaft der Stadt Wildau. Hoppala, jetzt bin ich hier falsch abgebogen, entschuldigen Sie bitte. Die S065-2024, oha, es wird länger dauern. Ah nee, Quatsch, ist die Begründung, oh. Panik. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die beiliegende sechste Änderung der Satzung über die Versorgung mit Mittagessen und sonstiger Verpflegung in der Trägerschaft der Kindertagesstätten der Stadt Wildau. Der Kindertagesstätten der Trägerschaft der Stadt Wildau. Gibt es Redebedarf? Das, Herr Gröning.
Da man ja immer wieder von dem Essen hört, das schmeckt nicht, das ist, die Kinder essen das nicht und so weiter. Ich will, nee, Herr Scheiner, ich habe einen anderen Vorschlag. Ich würde ganz gerne auch mal wissen, über was man redet und ob das Essen schmeckt oder nicht. Und deswegen würde ich vorschlagen, muss ja nicht jeder mitmachen, aber ich würde, dass man zumindest hin und wieder mal dazu eingeladen wird, mal so ein Probeessen mitzumachen halt. Weil ich würde ja selber gerne mal wissen, wie das Essen schmeckt, was die Kinder da so vorgesetzt kriegen.
Herr Wilde.
Also in Probeessen zu besuchen, ist eine feine Sache, mache ich gerne mit. Gleichwohl, so eine Probeessen werden natürlich dann auch vorbereitet durch den jeweiligen Träger. Erstens. Zweitens, Ihr Geschmack ist eine Sache, die da kann man nicht trefflich drüber streiten. Vielleicht eine Erfahrung, die ich gesammelt habe in einer weit entfernt liegenden, sehr großen Polizeidienststelle mit einer engen Kantine. Ich war in dieser Dienststelle jährlich 2 bis 3 Mal, mitunter auch 1-2 Wochen lang. Ich war jedes Mal begeistert. Hörte aber von denen, die da jeden Tag essen, wir müssen wechseln, das schmeckt nicht mehr. Und dann wurde der Betreiber gewechselt. Dann fanden sie wieder alles ganz toll und nach 2-3 Jahren war der Riemen wieder runter, dann schmeckte das mal wieder nicht mehr, weil die Wiederholung kam.
Also ich denke mal, das ist auch viel Subjektives mit dabei. Ich sag mal, ich halte nicht viel von Probeessen. Ich halte Tatsache viel mal, den Betreiber zu wechseln. Dann stehen wir aber wieder vor dem Dilemma. Der Betreiber ist eine Firma hier in Wildau. Da drehen wir uns wahrscheinlich irgendwo im Kreis. Ich meine, dass die da essen gehen, ja auch jährlich wechseln und rauswachsen und neue Kinder wieder reinkommen. Vielleicht sollten wir das Sache mal die Eltern das Wort mitreden lassen. Mitreden lassen. Letztlich ist das eine Vergabeentscheidung nach einem Vergaberecht, die getroffen werden muss. Insofern sage ich, müssten wir, glaube ich, andere Wege finden, als lediglich ein Probeessen da.
Ja, genau, ich glaube, Herr Gröning meint, dass er auch mal unangemeldet irgendwo mitessen möchte. Herr Scheiner.
Also, ich habe irgendwie gerade ein Déjà-vu. Und zwar dahingehend, dass ich ungefähr 17 Jahre, 18 Jahre Mitgliedschaft in diesem Gremium nochmal Revue passieren lasse. Alles, was und das in jeder Legislaturperiode, eigentlich manchmal zweimal. Alles, was gesagt worden ist, sowohl von Herrn Gröning als auch von Herrn Wilde, ist vollkommen richtig. Wir müssen ja in irgendeiner Art und Weise auch auf diese Form und das Essen, was da ausgegeben wird, Einfluss nehmen. Tun wir aber. Tun wir breites gestreut. Ständig. Eltern werden beteiligt. Ich höre gerade bei der entsprechenden Sitzung, als es um das Grundschulessen ging, Namen 4 in Worten. 4, obwohl alle eingeladen waren. Alle sind eingeladen. Alle Eltern sind eingeladen. 4 in Worten. 4 von, wie viele Schüler haben wir? 550? Ja, also gehen wir mal davon aus, dass nicht jeder 2 Erziehungsberechtigte hat, aber 700 Leute werden eingeladen und 4 kommen, um sich dann darüber auszulassen, wie das Essen ist. Im Übrigen, ich weiß ja nicht, wer seine Kinder an der Grundschule hatte. Ich hatte meine Tochter an der Grundschule. Ich habe ja auch eine ganze Zeit lang hier den Sozialausschuss geleitet. Die Diskussionen sind wirklich, die sind so alt wie das Thema. Und ich finde, wir haben in den letzten Jahren eigentlich schon eine ganze Menge voran in Bezug auf Mitbestimmung bewirkt. Und es gibt das Testessen. Und es gibt die Möglichkeit, sich auch mal in der Küche zu melden und sich das mal anzugucken. Was es nicht gibt, ist, habe ich dir das neulich mal am Telefon gesagt? Egal. Was es nicht gibt, ist, dass wir einfach respektieren, ich lese ja auch, was hier mal drin steht, sollte man sich eigentlich normalerweise verkneifen. Was es nicht gibt, ist die Tatsache, dass das Kind dort zur Schule kommt, erste Klasse, hat vorher das Kita-Essen gehabt, mehr oder weniger eigentlich zufrieden. Und dann kommt es zur Schule und dann ist es eigentlich die gleiche Küche oder meistens der gleiche Versorger. Und das geht noch in Jahrgangsstufe 1 und Jahrgangsstufe 2 geht das noch ganz gut. Ab 3 entwickelt das Kind das, was wir eigentlich alle uns von den Kindern wünschen. Einen eigenen Charakter und einen eigenen Wunsch auch. Und unter dieser Frage Charakter packe ich mal rein einen eigenen Geschmack. Und das kann man so oder so sehen. Ob die da nun immer mitessen, ja. Ich bringe nochmal wieder das Beispiel. Lars wird sich erinnern, weiß nicht, ist das 15 Jahre her, wo ich mit seinem Vater mal aneinander geraten war, als ich damals gesagt habe, wir müssten aber auch mal auf die Qualität und die Kinder und die Eltern und die müssen irgendwie eine Möglichkeit haben, Mitspracherecht zu haben. Da kam als Antwort, was ich eigentlich wolle, ich sage jetzt bewusst nicht den Nachsatz, wo ich herkomme, was ich eigentlich wolle. Und im Übrigen, hier sind ganze Generationen, Lars, du bist auch zur Grundschule gegangen, ne? Und das hat dir geschmeckt. Gut. Das Wichtigste war, satt werden, Preis in Ordnung, Kinder haben was zu essen bekommen. Und jetzt fangen wir an, hier wieder etwas auseinander zu dödeln, was meiner Meinung nach es nicht wert ist, es auseinander zu dödeln. Wenn jemand essen gehen möchte, ich mache gerne den Vorschlag, oder das kann ja auch gerne der Vorsitzende vom Bildungsausschuss machen, wir machen nochmal einen Kontakt mit dem Ketterer und sagen, wir kommen alle mal, der freut sich übrigens, wir kommen alle mal vorbei, ja, und gehen da mal essen. bei dir in der Küche. Und dann mag es vielleicht sein, dass es vielleicht vorbereitet ist, weiß ich nicht. Wir können auch überfallartig beide rauffahren mal mittags. Wir gehen nicht zu einem Mars, sondern fahren wir einfach rauf, klopfen an die Treppe, ja, sagen, pass mal auf hier, wir kommen jetzt hier beide Kröning-Scheiner und wir wollen jetzt mal in den Topf gucken, was du ja machst. Das weiß ich, das weiß ich. Das kann ich mir vorstellen. Und insofern geht's doch hier jetzt darum, auch dann in dem Teil danach, was ist unsere Aufgabe? Unsere Aufgabe ist, den Kindern dort ein Essen zur Verfügung zu stellen. Unsere Aufgabe ist, möglichst im Rahmen dessen, was man leisten kann, den Eltern ein Mitspracherecht, denn sie bezahlen ja auch dafür, einzuräumen. Dann müssen sie es aber auch wahrnehmen. Und dann haben wir hier jetzt eine Satzung und beschließen letztendlich, wie viel Geld wir dazugeben. Und damit ist für mich dann die Sache auch gegessen. Und dieses immer, ich höre da und ich höre nicht. Ich finde eigentlich, nach diesen vielen, vielen Jahren, ich habe auch von so vielen gehört. Ja, ich habe auch von meiner Tochter gehört, das schmeckt nicht. Also insofern, ich weiß nicht, ob wir uns das anmaßen sollten, darüber jetzt wirklich hinzugehen und zu sagen, als Stadtverordnete, das ist jetzt hier alles nicht in Ordnung. Denn entscheidend, Herr Kröning, sind doch die Eltern. Entscheidend sind doch die Eltern. Die müssen sich doch darum kümmern. Die müssen auch bei der Stadt vorstellig werden oder in der App oder wie auch immer und dann sagen, das passt nicht. Und ich sehe hier nur, wie gesagt, Beispiel vier Teilnehmer, die sich in Bezug auf das Grundschulessen zusammengesetzt haben, um darüber zu diskutieren. Das ist nicht repräsentativ und das andere ist die Zahl derjenigen, die die Kinder erziehen. Danke.
So, mit musikalischer Untermalung. Vielen Dank. Bevor Frau Hein dann gleich dran ist, ich möchte erinnern, also die Vorlage beschäftigt sich aktuell eigentlich nicht mit dem Essen, wie es schmeckt, ob wir Probeessen gehen, welcher Caterer, den wir übrigens noch gar nicht kennen, der neue ab 1.3.25 und so weiter, sondern Frau Hein mag mich korrigieren, es geht darum, welchen Eigenanteil die Eltern unserer Kita-Kinder ab demnächst quasi zahlen sollen. Das ist das, worüber wir heute hier befinden. Herr Grün, ich würde Frau Hein kurz vorlassen, wie gesagt, und dann gerne nicht weiter über die Qualität des Essens. Also gerne rede ich mit Ihnen darüber, aber vielleicht treffen wir uns dann nochmal vielleicht im zuständigen Fachausschuss. Den Vorschlag von Herrn Scheiner fand ich gut. Frau Hein.
Ja, vielen Dank, Herr Wulpes. Genau das, wir haben jetzt auf der Tagesordnung oder womit Sie sich jetzt beschäftigen sollen, ist einfach die Änderung der Satzung, die wir für die Kindertagesstätten haben. Und da ist nicht maßgeblich, was das Essen zurzeit kostet, sondern es ist maßgeblich, wie sich, sage ich mal, Preise in diesem Bereich der Essensversorgung entwickelt haben. Und zwar haben wir seit vielen Jahren, führen wir ja gemeinsam mit dem Landkreis und anderen Kommunen, die in der AG zusammen sind, prüfen wir, wie die Inflationsrate sich in diesen Bereichen entwickelt. Und diese Teuerungsrate ist Grundlage, diesen sogenannten Eigenanteil, den Eltern für das Mittagessen ihrer Kinder, für das Mittagessen zu leisten haben. Wir leisten als Träger die Gesamtverpflegung in Kitas, zum Beispiel Frühstück, Mittag, Vesper und noch eine Zwischenmahlzeit. Und die Eltern haben nach dem Kita-Gesetz nur einen Zuschuss zur Mittagsversorgung zu zahlen. Und da ist nicht maßgeblich, was wir in der Ausschreibung für einen Preis fürs Mittagessen erzielen oder für die drei Portionsarten, wie wir sie im Hauptausschuss ja schon beraten haben, diese Vergabeentscheidung, sondern bei dieser Beschlussvorlage geht es nur darum, die Eltern im Prinzip, den Elternanteil, also das Essengeld der Eltern für die Mittagsversorgung in den Kitas, für die sogenannten durchschnittlich ersparten Eigenaufwendungen festzulegen. Das ist jetzt Gegenstand der Beschlussfassung.
Vielen Dank für die Klarstellung. Ich habe jetzt Herrn Kröning und Herrn Weidler. Bitte zur Beschlussvorlage. Ansonsten würden wir uns vielleicht einfach nochmal separat in dem Fachausschuss, da haben wir dann Zeit. Herr Weidler, nochmal zur Beschlussvorlage oder? Zur nächsten. Okay, dann kommen wir zur Abstimmung. Ich hatte bereits den Text vorgelesen. Es geht um die Vorlage S 065/2024. Wer dieser zustimmt, den bitte ich jetzt ums entsprechende Handzeichen. Es ist einstimmig. Vielen Dank. Und ich darf noch aufrufen, bevor ich dann die Sitzungsleitung übergebe. Den Tagesordnungspunkt 6.19, vierte Menülinie bei der Mittagsversorgung in der Wildauer Grundschule.
Genau, vielen Dank für Wortübergabe. Wir reden über die Beschlussvorlage F094-2024 und ich werde wieder eingeloggt, das ist zauberhaft. Und würde mal vorlesen, bevor wir in die Diskussion einsteigen. Der Bürgermeister wird beauftragt, mit dem Essensanbieter, der ab dem 1.3.2025 die Versorgung der Wildauer Grundschule übernimmt, zu verhandeln, dass dieser eine, in Anführungszeichen, vierte Menülinie, die ausschließlich aus trockenen Sättigungsbeilagen besteht, in das Tagessortiment aufnimmt und den Eltern zum Kauf anbietet. So viel der Text. Wortmeldung. Ich habe zuerst Frau Scheiner gesehen. Es tut mir leid. Frau Scheiner, stimmt.
Ja, manchmal machen wir, dass die Fraktion, die Idee eingebracht hat, was sagt, aber muss man nicht. Alles gut.
Ja, also wir sind ja jetzt schon so ein bisschen daran gewöhnt, dass wir immer am Abend vor der Stadtverordnetenversammlung von Herrn Wurpius eine Mail kriegen. Doch, relativ häufig. Gestern Abend habe ich mir allerdings so ein bisschen verwundert meine müden Augen gerieben, ob des Textes, den ich da zu lesen bekam, und musste das zweimal lesen, ob das wirklich stimmt, was da steht. Es klang ja eben schon so ein bisschen an, dass wir gefühlt seit Jahrzehnten uns damit beschäftigen, die Ernährung in der Schule kindgerecht und ernährungsphysiologisch gemäß den Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zu gestalten. Wir waren stolz darauf, dass wir biozertifizierte Gerichte anbieten konnten. Wir haben Essenspläne, ich weiß gar nicht, wie oft hier diskutiert, auch in den Ausschusssitzungen, und haben wirklich viel verändert an der Essensversorgung unserer Einrichtung und wollen jetzt tatsächlich diesen nach ernährungsphysiologischen Gesichtspunkten absolut katastrophalen Rückschritt gehen und eine Mahlzeit auf den Essensplan nehmen, die aus reinen Kohlenhydraten besteht. Das ist ernährungsphysiologisch eine Katastrophe für die Kinder und sicherlich nichts, was wir als Stadtverordnete unterstützen sollten. Tut mir leid, dass ich das so deutlich sagen muss, aber das ist einfach derart rückwärtsgewandt, dass ich das auf keinen Fall unterstützen kann.
Gut, dann jetzt aber an die einreichende Fraktion. Herr Wulpius, dann Herr von Essen.
Vielen Dank. Ja, wo fange ich an? Also, Hintergrund dieser Beschlussvorlage ist das im vorhergehenden Tagesordnungspunkt angesprochene Beteiligungsverfahren. Das haben Sie der Vorlage ja entnehmen können. Herr Scheiner hatte schon ausgeführt, es haben jetzt nicht so wahnsinnig viele Eltern teilgenommen, aber die, die teilgenommen haben, haben in zwei Beteiligungsrunden final, so zumindest meine Erinnerung, zwei Wünsche gehabt und ich glaube, deswegen haben wir sie beteiligt, damit sie Wünsche fürs Vergabeverfahren erarbeiten. Das eine war, dass Geschmack mehr gewichtet wird als Preis. Das hat leider nicht stattgefunden, aber die Ausschreibung ist auch durch. Von daher kriegen wir da nichts mehr repariert, was den Elternwunsch angeht oder den Wunsch aus der Beteiligungsrunde. Und der zweite Wunsch ist das, was Sie jetzt hier lesen, eine sogenannte vierte Menülinie, die aus benannten trockenen Sättigungsbeilagen besteht. Hintergrund, und auch das können Sie der Vorlage entnehmen, ist jetzt gar nicht so sehr, dass da irgendwer irgendwen erziehen will zu gesundem Essen, sondern es sollen Tatsachen aufgegriffen werden, nämlich die Eltern, die berichtet haben, dass sie selbst oder bekannte Kinder haben, die nur solche trockenen Beilagen essen. Und quasi die gängige Praxis aktuell ist, und ich mache das dann immer gerne an dem für mich sehr drastischen Beispiel Schnitzel fest, wenn das Kind an dem Tag, weil es nichts anderes isst, und da können wir uns ja wünschen, dass es total gesund ist und ganz viel Salat ist und Schnitzel ist, obwohl da gehen wahrscheinlich die Meinungen zur Gesundheit auseinander, das nicht isst. Und sagt, ich möchte aber diese Kartoffeln essen. Das einzige Kartoffelgericht an dem Tag ist das Schnitzel. Dann bestellt die Mutti oder der Vati in der App ein Schnitzel für den nächsten Tag. Und die Praxis am nächsten Tag ist dann, dass das Kind zur Ausgabe geht und sagt, ich möchte bitte nur trockene Kartoffeln, weil alles andere esse ich nicht. Und dann bekommt das Kind trockene Kartoffeln auf den Teller. Was nicht funktioniert ist, das Schnitzel möchte bitte mein Freund oder meine Freundin, die hinter mir in der Schlange steht, haben. Das passiert nicht. Das Schnitzel wird nicht ausgereicht an ein anderes Kind. Jetzt könnte man sagen, okay, dann sage ich meinem Kind, lass dir das Schnitzel doch geben und gib's dann einem Freund, einer Freundin am Tisch. Das, und das haben wir in den Beteiligungsrunden dezidiert erfahren, von der Hortleitung kommt nicht vor im Plan. Es wird kein Essen zwischen den Kindern am Tisch ausgetauscht. Ergo ist dieses Schnitzel, verlässt nie diese Ausgabeküche und wandert in den Müll. Das heißt, die Eltern bezahlen nicht nur, das hatte ich unter erstens, glaube ich, angeführt, ein Essen, was dieses Kind im Leben nicht essen wird. Wie gesagt, können wir uns wünschen, hoch und runter. Und dieses Essen wird bestellt und produziert und es stirbt im Zweifel ein Tier für ein Schnitzel für den Müll, vorsätzlich. Und das ist das, wenn Sie schon von Nachhaltigkeit sprechen, Frau Scheiner, das ist das, was ich für absolut weit weg von Nachhaltigkeit halte. Und wie gesagt, nicht nur ich, sondern wie gesagt, alle Eltern, die da in dieser Beteiligungsrunde waren, das war einer dieser Wünsche. Uns wurde dann im Hauptausschuss letzte Woche gesagt, dass das aus Gründen in der Ausschreibung nicht festschreibbar war. Deswegen die Idee, jetzt wo wir ausgeschrieben haben, jetzt wo der Zuschlag erteilt ist, wissen wir ja, wer ab März die Grundschulen mit Mittagessen versorgen wird und dort einfach die Bitte, den Bürgermeister zu beauftragen, das entsprechend nachzuverhandeln. Und niemand muss diese Menülinie anwählen. Alle, die weiter Schnitzel essen wollen und auch die, die Schnitzel bestellen wollen, damit es für final in den Müll fliegt, können das weiter tun. Niemand muss trockene Kartoffeln bestellen. Aber die wissen, mein Kind wird niemals etwas anderes essen morgen in dieser Grundschule, die haben endlich die Möglichkeit, A, nur das zu bezahlen, was das Kind wirklich isst, und B, dass diese Schnitzel nicht für den Müll produziert wird. Das ist Hintergrund dieser Vorlage. Vielen Dank.
So, Herr von Essen.
Ja. Ja, vielen Dank. Du hast dich hinterher gemeldet, glaube ich, oder? Oder willst du vorher? Okay, also eine meiner Töchter hatte da tatsächlich das gleiche Problem. Die hat immer das, was es in der Schulspeisung gab, nicht gegessen und sich tatsächlich dann an Kartoffeln und Reis gehalten, sofern verfügbar, beziehungsweise hat das Essen halt dann auch komplett verweigert und sich irgendwas mitgeben lassen, was auch immer so ein bisschen unschön ist, wobei es dann wenigstens nicht nur Kohlenhydrate sind, sondern meistens dann auch noch ordentlich Fett dabei, wenn das Kind dann Kekse mitkriegt oder so. Ja, ich weiß nicht, ob das so viel besser ist, aber ich finde das als Option eine ziemlich gute Idee. Es muss ja nicht jeder in Anspruch nehmen, aber die das wollen, haben dann halt die Möglichkeit und es wird nichts für den Müll produziert. Von daher denke ich, dass das grundsätzlich ein guter Vorschlag ist. Ob das noch zu verhandeln ist, ist allerdings mal dahingestellt an der Stelle. Danke.
Herr Karwinkel, dann Frau Scheiner.
Ja, danke. Jetzt hast du mir das ein bisschen vorweggenommen. Also ich glaube auch nicht, dass das jetzt im Nachhinein vielleicht viele Erfolgschancen sind. Man kann es ja versuchen. Ich finde die Idee auf jeden Fall lobenswert. Ich verstehe aber auch deinen Punkt, Susanne, dass du sagst, dass natürlich das nur mit den Kartoffeln oder mit diesen kohlenhydratenreichen Gerichten nicht unbedingt die beste ausgewogene Ernährung ist, aber wenn das Kind an dem Tag das essen möchte, dann ist es halt mal so, die essen ja nicht jeden Tag nur trockene Kartoffeln, wie ich es annehme. Du hast in der Fraktionsvorlage geschrieben, es wird keine finanziellen Auswirkungen haben. Ich weiß nicht, wie die Stadt das einschätzt. Wenn man in die Nachverhandlung geht und die sagen, die würden eine vierte Menülinie anbieten, würde sich das eventuell dann kostensteigernd auf die anderen Gerichte auswirken, weil man sagt, okay, man stellt noch extra was bereit, mehr Transport, weniger für die anderen Platz, also so eine Sachen meine ich, die da reinspielen könnten. Man könnte das auch umgehen, wenn man einfach mal mit dem Anbieter sprechen würde und sage, was ist denn, wenn ein Kind jetzt wirklich das Schnitzel nicht haben möchte, kann ich denn das meinem Freund dann geben, dass man sagt, okay, die machen das dann halt darüber, dass man halt wenigstens eine Lösung aus beiden hat, dass es auch wenigstens nicht verschwendet wird, sehe ich auch so wie du. Falls das sich hinhauen sollte mit der Verhandlungsrunde. Und vielleicht kann man auch notfalls auch mit den Horterziehern dann noch sprechen und sagen, hey, wenn er das Schnitzel möchte, wo ich nicht rangegangen bin, auch aus Hygienegründen, und mein Freund nimmt sich das mit einer Gabel weg, na ja, so what? Also da könnte man ja auch nachsteuern, falls das mit den Verhandlungsrunden nicht funktionieren sollte. Ja, also hoffen wir mal nicht, aber als kleiner Anreiz.
Okay, nee, dann Frau Scheiner hatte sich nochmal gemeldet.
Herr Wöbes, ich habe tatsächlich vorhin gar nicht von Nachhaltigkeit gesprochen. Ich gebe Ihnen völlig recht, dass das eine Schande ist, wenn da Essen vernichtet wird. Das ist aber ein ganz anderes Problem aus meiner Sicht, dass man dafür eine Lösung finden sollte. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Die Lösung kann aber nicht sein, dass wir ungesundes Essen anbieten für unsere Kinder. Es gibt Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, was ernährungsphysiologisch für die Ernährung von Kindern wichtig ist, im Übrigen auch Fleisch. Kinder sind eine der wenigen Bevölkerungsgruppen, die nicht vegetarisch gesund ernährt werden sollen und können. Das ist sicherlich eine Ansichtssache, ist aber wissenschaftlich nachgewiesen. Das ist aber nicht der Punkt hier, sondern es geht tatsächlich darum, dass wir als Stadt doch nicht ernsthaft unterstützen wollen, dass Kinder sich schon von vornherein ungesund ernähren können. Wo machen wir denn einen Schluss in dieser Diskussion? Wenn das nächste Mal in so einer Runde Eltern oder Kinder sich wünschen, dass es Pommes gibt, dann sagen wir, wir nehmen Pommes mit auf und finden das schön. Wir bereiten damit den Weg für Adipositas, für Diabetes und noch viele andere Erkrankungen, haben ohnehin schon das Problem, dass unsere Kinder zu dick sind und wollen das jetzt auch noch unterstützen? Das kann doch nicht unser Ernst sein.
Okay, Herr Weidler hatte sich gemeldet.
Ja, vielen lieben Dank. Also ich kann die Intention von Herrn Wulpius und seinen Ausführungen in der Mail absolut nachvollziehen. Also das Thema Nachhaltigkeit trifft uns ja irgendwo ein Stück weit alle oder betrifft uns ja ein Stück weit alle. Auf der anderen Seite muss man aber auch ganz klar sagen, jedes Elternteil, was quasi ein Kind hat, welches Kind auch essen geht in der Schule, ist verpflichtet, sich mit seinem Kind ausführlich hinzusetzen, so mache ich es zumindest, und regelmäßig nachzufragen, schmeckt dir das Essen, willst du das nochmal haben, willst du das nochmal bestellen, du hast die Auswahl von dreien, hier hast du die App, kannst du dir angucken, kann mittlerweile lesen, kann selber bestellen und so weiter. Und wenn sie sagt so, nein, schmeckt mir alles nicht, okay, alles klar, dann stehe ich in der Pflicht, dann muss ich mir Gedanken darüber machen, was das Kind dann quasi als Ersatz kriegt. Also ich bezweifle, dass das sehr nachhaltig ist, wenn wir anfangen, eine vierte Menülinie zu machen, die nur eventuell zum Beispiel, also die gesundheitlichen Aspekte mal ganz vorweggelassen, die jetzt nur aus Kartoffeln bestehen und ich für das Essen für nur Kartoffeln 2,60 Euro bezahlen muss, weil das andere Essen auch 2,60 Euro kostet, weil wir haben Personalkosten, also der Anbieter, der das macht, der muss das Essen ja trotzdem kochen. Er kann es ja dadurch nicht günstiger anbieten, weil die Personalkosten bleiben gleich. Also das muss man den Eltern erstmal erklären. Du hast hier die Möglichkeit, eine vierte Menülinie zu machen. Kannst du dir entweder Kartoffeln oder nur Reis oder Nudeln aussuchen. Kostet aber genauso viel wie die anderen vier. Gut, kann ich machen. Aber ich sage Ihnen gleich so, wie es ist. Die Eltern, die das dann machen, werden nicht auf den vierten Menü-Button drücken, sondern werden sagen, pass auf, es gibt heute leider nichts zu essen für dich. Ich gebe dir heute extra was mit. So, das ist das eine. Das andere, wir können doch quasi mit dem Anbieter doch tatsächlich, also ich bin ja da vollkommen bei Ihnen, dass das ja nicht weggeschmissen werden soll. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Irgendwo anders auf der Welt hungern die Kinder, das erzähle ich auch meinem Kind immer, wenn es nicht essen möchte, ja, und wir fangen an, hier irgendwie Lebensmittel wegzuschmecken. Absolut verwerflich, bin ich vollkommen bei Ihnen. So, aber warum gehen wir dann nicht zu dem Essenslieferanten und sagen so, pass auf, das hat was mit Kommunikation zu tun. Wir müssen A, den Hortnerinnen erklären, das kann möglich sein, dass die das tauschen wollen und so weiter und so fort. Dem Essensanbieter muss man sagen, es ist eine Schande, wenn Sie das wegschmeißen. Suchen Sie bitte eine andere Regelung, weil sonst wollen wir Ihr Essen einfach nicht mehr haben. Es gibt doch genug Stellen hier in Deutschland und in Brandenburg und Berlin, wo man im Endeffekt das Essen, was weggeschmissen werden soll, doch irgendwo anders anbieten kann. Für Leute, die zum Beispiel sich das Essen nicht leisten können. Also bevor es im Müll landet, gebe ich es irgendwo irgendeiner, weiß ich nicht, keine Ahnung, irgendeinem System. Ja, zum Beispiel. So, und letzter Punkt, den ich noch anbringen möchte, diese Diskussion, die wir vorhin hatten mit Menü hier und da. Also eine Frage habe ich tatsächlich an die Verwaltung. Ich würde gerne wissen, also wir haben jetzt gehört, vier Leute saßen da und haben quasi darüber entschieden, wie was gemacht werden soll oder sich was gewünscht. Wie viele Eltern waren das und wie viele Kinder? Das ist das Erste, was ich wissen möchte, weil, ganz ehrlich, vier Personen sind absolut nicht repräsentativ. Und was ich eigentlich viel, viel verwerflicher finde an der Stelle, wir haben das Thema jetzt nun schon seit mehreren Jahren, wirklich seit mehreren Jahren, immer die gleiche Diskussion. Und wir kriegen es nicht gebacken, ein Auswahlverfahren hinzubekommen, was nicht nur alleine den Preis entscheiden lässt. Also ich weiß nicht, vielleicht habe ich in Mathe nicht aufgepasst, aber wenn 50% der Preis ausmacht, dann kann man den anderen Rest einfach weglassen, weil der Preis ist an der Stelle einfach entscheidend. Und das haben wir in den letzten 5 Jahren nicht hinbekommen, dass man hier sagt, okay, es muss auch noch was anderes entschieden werden. Ganz einfach. Das war meine 2 Cent dazu. Danke.
So, jetzt frage ich mal, Frau Hein, möchten Sie was sagen? An sich hat es ja nichts mit dieser Beschlussvorlage zu tun, sondern mit der davor. Insofern ist eigentlich...
hat es auch nichts zu tun. Es hat was mit den
Thema
Vergabebeschlüssen davor. Im Hauptausschuss zu tun letztendlich.
Ja.
Und mit der Ausschreibung, die durchgeführt worden ist. Na, also wie gesagt, wir haben, wir führen alle 3 Jahre eine Ausschreibung durch. Und da wir aufgrund der Größenordnung, die wir hier preislich als Gegenstand der Ausschreibung haben, sind wir verpflichtet, europaweit auszuschreiben. Wir haben, das ist richtig, den Preis als ein sehr ausschlaggebendes Kriterium wieder dargestellt, auch bei dieser Ausschreibung wieder. Wir haben Probeessen auch mit verankert und wir haben ein weiteres Kriterium bei der Grundschule, zum Beispiel ist es ein Ernährungs- und Verpflegungskonzept, was der Caterer vorlegen muss, was im Prinzip auch bewertet wird. Das Problem, was wir bei unseren Ausschreibungen haben, ist in der Regel, oder das war dies Jahr das große Problem, deshalb habe ich mich ja auch in den Anfragen von Herrn Vulpius dazu geäußert, dass wir haben immer Interessenten, die sich auf der Plattform erkundigen, dass wir eine Ausschreibung haben. Wir haben am Ende immer Bieter, die ein Angebot abgeben, aber viele Bieter davon sind entweder auszuschließen oder letztendlich sagen, ja, dieses Mal war es so, dass der Ausschluss der Bieter folgen musste aufgrund der vergaberechtlichen Vorschriften und unserer Ausschreibungskriterien. Und aus diesem Grund, sage ich mal, haben wir hier in diesem Jahr tatsächlich, das wissen Sie, haben die Mitglieder im Hauptausschuss haben das ja gehört, dass wir am Ende nur einen Bieter hatten, der, sage ich, wertbar war. Wie gesagt, wir können letztendlich, und wir haben uns in der Verwaltung auch dazu verständigt, dass der Preis weiter ein ausschlaggebendes Kriterium sein muss, weil auch Eltern am Ende die Preisfrage für sich beurteilen. Ne? Weil sie wollen auch kein Essen für ihre Kinder bestellen, was möglicherweise einen sehr hohen Preis hat. Also wir sind ja ein Stück weit in der Verpflichtung, hier Essen zu bestellen für Kinder in der Grundschule nach dem Schulgesetz, wo wir als Träger letztendlich nicht den kompletten Preis an den Caterer bezahlen, sondern das, was wir in der Ausschreibung erzielen, ist der Preis, den Eltern an den Caterer selbst bezahlen. Und deshalb ist der Preis für uns auch immer noch ein ausschlaggebendes Kriterium. Bezüglich der Vorlage, die jetzt durch die Fraktion eingebracht worden ist, möchte ich nochmal Folgendes hinweisen. Also ich habe ja aus der Begründung auch entnommen, dass es mit dem Ziel verhandelt werden soll, dass der Caterer hier, sag ich mal, für die Komponenten, die er anbietet, sag ich mal, einen niedrigeren Preis anbieten soll als bei den anderen 3 Menülinien. Das ist richtig, ja, Herr Wulbers? Das ist Ihr Ziel, das wollen Sie.
Das habe ich nicht zuvor das geschrieben.
Ja, aber das steht in der Begründung ja drin. Sie haben ja einerseits auch geschrieben, in der Begründung steht drin, dass bisher die Verfahrensweise so ist, dass der gleiche Preis bezahlt werden muss. Sicherlich steht es oben im Beschlusstext nicht drin. Nein, dass der Preis für etwas
bezahlt werden muss, was das Kind nicht ist. Herr Weidler hat ja auch ausgeführt, wenn dann die Kartoffeln aus unerfindlichen Gründen genauso viel kosten wie Kartoffeln mit Mischgemüse und Schnitzel, dann mag das so sein und dann kann man ja immer noch quasi entscheiden, ob man das Schnitzel vernichtet werden haben möchte oder nicht.
Also die Ausschreibung war so gelautet, dass im Prinzip der Bieter eine Mischkalkulation über 3 Menülinien zu einem Preis anbieten musste. Das heißt, wir haben 3 Menülinien, davon ist eins eine Vollwertskost, das zweite ist eine Ovo-Lacto-vegetarische Ernährung und das andere ist eine DGE-qualifizierte Linie. Aus diese 3 Linien, da musste er zu einem Preis vereinigen, mit unterschiedlich, jeweils immer unterschiedlichen Komponenten. Und er hat dabei natürlich auch die Ausgabekraft mitzukalkulieren, weil wir haben ja kein eigenes Personal. Das kommt also natürlich auf die Zubereitung und so weiter dazu. Und wir konnten im Rahmen der Ausschreibung, wir haben ja versucht, Ihrem Wünschen als Eltern dort gerecht zu werden mit einer Beschreibung, dass wir den Bieter gebeten haben, im Prinzip für die Komponenten, die nicht gewählt werden, also den Preis zu mindern. Das durften wir nicht. Am Ende ist es eine Mischkalkulation. Wenn die Kinder dieses Essen im Prinzip oder wenn diese Linie tatsächlich von dem Caterer angeboten werden würde, was ich aber überhaupt gar nicht als Linie betrachten kann, also es wird eine Komponente auf den Teller da gepackt, die Kohlenhydratkomponente, Und die soll dann im Prinzip verpreist werden durch den Keterer. Im Moment ist es so, dass es eigentlich für ein Kind schon möglich ist, diese Komponente zu wählen. Klar, wenn alle anderen, wenn es in den, bei den dreien tatsächlich mal einen Tag gibt, wo es keine dieser, eine solche Komponente gibt, dann wäre es so, dass ein, kein Angebot da wäre. Ne, das wäre dann tatsächlich so. Aber wie gesagt, ich kann das überhaupt nicht verstehen, dass wir, also da bin ich ganz bei Frau Scheiner, die dann sagt, also wir werden doch keine Linie anbieten, die letztendlich, sage ich mal, nicht dem entspricht, was wir eigentlich wollen, weil die anderen, also weil zwei von diesen Linien, die wir hier anbieten über den Keterer, die sind tatsächlich ernährungsphysiologisch so, dass man sie anbieten kann für Kinder im Kindesalter. Ja, also wie gesagt, okay. Ich bin auch, wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass man mit dem Keterer diesbezüglich ein Ergebnis erzielt. Das Einzige, was ich bisher nicht wusste, muss ich tatsächlich sagen, das ist ja, haben Sie ja so gesagt, das ist mir bisher nicht so bekannt gewesen, dass der Keterer verhindert, dass im Prinzip eine Komponente, die ein anderes Kind nicht möchte, wenn es zum Beispiel eine Fleischkomponente ist, dass das nicht weitergegeben werden kann an ein anderes Kind. Das muss geklärt werden, da gebe ich Ihnen recht. Also ich bin auch nicht dafür, dass wir Nahrungsmittel, sag ich mal, die hergestellt werden, dann für die Tonne produzieren. Das kann ja nicht in unserem Interesse sein. Und wenn es ein anderes Kind gibt, was möglicherweise dieses Fleischstück noch essen würde, dann soll es auch so sein, dass es weitergereicht wird. Also das ist, höre ich das erste Mal, dass das nicht erlaubt wird. Sie hatten ja geäußert, das hat die Frau Kauer, die war ja, glaube ich, anwesend zu diesem Termin, bestätigt. Gut, das höre ich das erste Mal. Also da müssen wir sicherlich mit dem Keterer ins Gespräch. Gibt es dafür aus seiner Sicht irgendwelche Begründungen, dass er sagt, aus hygienischen Gründen oder was auch immer, keine Ahnung. Wenn das Kind eigentlich die Schnitzelchen auf dem Teller hat, dann ist ja die Ausgabe schon erledigt. Ne? Dann kann Ihr Kind zum Beispiel am Tresen sagen, ich möchte Schnitzel und trockene Kartoffeln, und dann kann dieses Schnitzel aus meiner Sicht durchaus auf den Teller eines anderen Kindes wandern. Kein Problem. Also wie gesagt, ich höre das erste Mal. Das kann man mit dem Keterer sicher besprechen und sagen, warum ist das so? Ist das überhaupt so? Oder ist das nur eine Wahrnehmung der Erzieherin? Oder wird es durch irgendjemand anders unterbunden? Weiß ich nicht.
Okay, ich glaube, wir haben noch sechs Redner auf der Liste. Weiß ich. Ich würde jetzt ganz gern mit Blick auf die Uhr erstmal nochmal Herrn Wulpes.
Aber nee, ganz kurz, nee. Die Frage zum Personen, die kann Herr Wulpes vielleicht sogar besser beantworten, weil ich bei dieser Runde nicht dabei war. Soweit ich weiß, sind es drei Erwachsene gewesen und ein Kind.
Jetzt ist es schon ein paar Tage her. Also ein Kind, da erinnere ich mich auch deutlich dran. Ob es jetzt tatsächlich drei Erwachsene waren oder vier oder fünf, das möchte ich an der Stelle nicht unbedingt zu Protokoll geben. Wie gesagt, da erinnere ich mich tatsächlich auch nicht, weil auch viele Erwachsene da waren, die jetzt nicht unbedingt Eltern waren, sondern Personal, also Kita. Das habe ich verstanden. Ich kann dann jetzt nicht sagen, ob das vor vielen Monaten, ob das drei oder vier oder fünf Eltern Erwachsene waren. Es waren Erwachsene im Raum und ein Kind. Ich wollte noch mal was sagen. Also jetzt habe ich den Faden verloren, aber danke dafür. Ich mache nochmal zurück zu dieser Kartoffelgeschichte. Also es ist für uns okay, habe ich jetzt verstanden, wenn wir es kommunikativ klären, dass das Schnitzel von einem anderen Kind gegessen wird. Das heißt also, am Ende des Tages hat das Kind trockene Kartoffeln gegessen. Also das Kind, was nur trockene Kartoffeln essen will, isst nur trockene Kartoffeln. So. Also ob wir das wollen oder nicht, Frau Scheiner, es ist doch völlig boogie. Wir können uns doch wünschen, was wir wollen. Und wir können auf diese Menülinien schreiben, was wir wollen. Diese Kinder werden an diesem Tag halt nur trockene Sättigungsbeilagen essen. Also ich verstehe das Problem nicht. Also warum wollen wir denn vorschreiben, was diese Kinder essen? Das geht nicht rein. Und es geht eben nicht um Pommes, sondern es geht darum, diese Kartoffeln, die es ja sonst auch essen würde. Es will nur was weglassen. Es will nichts extra, dieses Kind oder diese Eltern. Die wollen nur was weglassen dürfen. So, und Herr Weidler hat gesagt, vielleicht kostet es genauso viel. Das habe ich jetzt bei Frau Hein auch so ein bisschen rausgehört, aus kalkulativen Gründen oder so. So what? Aber dann habe ich immer noch die Möglichkeit zu entscheiden, möchte ich, dass diese Schnitzel für die Tonne produziert wird oder nicht. Und wenn ich dann frei die Entscheidung treffen kann, weil es mir angeboten wird, dass ich für 2,60 Euro eine Portion Kartoffeln für mein Kind kaufe,
dann kann ich es dann halt tun und dann ist es meine Entscheidung. Wie gesagt, ich möchte einfach nicht die Eltern weiter entmündigen an dieser Stelle und die Entscheidung für sie treffen. Genau. Und von daher, wie gesagt, ich kann nur dafür werben, dass wir zumindest den Versuch über den Bürgermeister starten. Ob das erfolgreich ist oder nicht, das werden wir dann ja auch erst sehen.
Nochmal mit Blick auf die Uhr bitte ich die Redner um Kurzfassung. Herr Wilde war als Nächster auf meiner Liste.
Also ich mach's kurz. Ich habe bisher nichts Falsches gehört. Ich bin ganz bei Frau Scheiner, was die Ernährungsphysiologie betrifft. Ich bin ganz bei Herrn Vulpius, der da sagt, also man wird dem Kind weder ein Schnitzel noch den Spinat reinprügeln. Leute, lasst uns nicht mehr Kraft hier reinlegen, als es wert ist. Wir erteilen hier einen Prüfauftrag, genau wie das Thema Wildorado und Schönefelder Welle. Hier soll geprüft werden, ob der Ketterer da überhaupt mitmacht. Und das, denke mal, ist zumindest die Anfrage wert.
Vielen Dank, Herr Gröning. Noch.
Ich ziehe meine Wortmeldung zurück.
Wunderbar, bin ausgestiegen. Vielen Dank, Herr von Essen.
Ich habe auch vergessen, was ich wollte. Danke.
Wunderbar, dann Herr Karwinkel, so läuft's. Auch nicht mehr, dann hatte ich noch Jutta Krebs auf meiner Liste.
Also meine Frage war das auch, ob es überhaupt möglich ist, aufgrund der Ausschreibung da nochmal in die Verhandlungen zu gehen. So, dann wollte ich nochmal sagen, ich kenne wirklich einige Eltern, die ganz traurig darüber sind, dass ihr Kind phasenweise, was sie dann aber in dem Moment noch nicht wissen, phasenweise bestimmte Lebensmittel nur essen und sehr wohl auch da mit Kinderärzten drüber sprechen und dann auch die Antwort, so was ich zumindest dann übermittelt bekomme, dann von denen bekommen, das ist auch ganz in Ordnung so. Das ist eine Phase, die Kinder wissen ganz genau, was sie brauchen und sie holen sich das. Es geht jetzt wirklich nicht um Fast Food, sondern es ist manchmal so. Und es geht so, die Frage, also das nochmal dazu. Und dann denke ich, vielleicht kann man nicht mehr nachverhandeln und finde das dann schade, weil es ja eine hundertprozentige, nicht eine hundertprozentige, aber auch mit eine kommunale Tochter ist. Und ob man da nicht doch die Möglichkeit hat, zumindest ins Gespräch zu gehen, wenn es auch nicht eine vierte Menülinie ist, aber so diese Schwierigkeiten, die jetzt angesprochen wurden, doch versucht zu klären, sodass man da den Kindern und den Eltern irgendwie hilft einfach, da eine Lösung zu finden. Und das fände ich schon schön, wenn das wirklich möglich wäre. Und da stimme ich Herrn Wilde zu. Es ist ein Prüfauftrag und das sollte man einfach versuchen.
Und das greife ich doch gleich nochmal auf. Gibt es etwa noch eine Wortmeldung oder sonst wäre mein Vorschlag, wir schreiten zur Abstimmung über F04. Nein, Frau Scheiner. Ja, alles gut. Würde ich auch, also ich, ja. Er soll es verhandeln und dann legt er das Ergebnis vor und dann reden wir darüber. So wird. Genau, nichts Verbindliches. Von daher würde ich total gern zur Abstimmung kommen, wenn das okay ist und zauberhaft. F094 2024 muss ich, glaube ich, nicht nochmal vorlesen. Nein, sehr schön. Dann bitte, wer ist dafür?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zähle ich.
Gegenstimmen?
1, 2, 3.
3 Gegenstimmen? Enthaltung?
1, 2, 3, 4.
Ja? Wunderbar, vielen Dank. Sind wir durchgekommen, dann übergebe ich wieder an den Vorsitzenden zu 6.20.
Mich muss nicht anschalten. 6.20, ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Wildau über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus Anlass besonderer Ereignisse an Sonntagen im Jahr 2025. Die Vorlagennummer ist die S078-2024. Gibt es Redebedarf? Ja, Herr De Boos.
Hallo, ich melde mich heute Abend auch noch einmal zu Wort. Ich möchte fürs Protokoll gerne festhalten, dass ich das eine verdammt schwierige Entscheidung hier finde. Ich komme aus einer Familie voller Gewerkschaftler, für denen den Sonntag heilig ist. Auf der anderen Seite verstehe ich auch, dass die Wirtschaft gerade in diesen Zeiten an der einen oder anderen Stelle auch mal wieder Impulse bricht oder braucht. Deswegen werde ich mich hier enthalten. Dankeschön.
Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann darf ich noch mal verlesen. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, mit der vorliegenden ordnungsbehördlichen Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen an Sonntagen werden folgende verkaufsoffene Sonntage aus besonderen Anlässen für die Stadt Wildau festgesetzt. Der 2. März 2025, der 30. November 2025 und der 14. Dezember 2025. Wer diese Verordnung entsprechend beschließen möchte, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Ich habe 11. Herr Andrik? Gibt es Gegenstimmen? 2 dagegen. Enthaltungen? 3 Enthaltungen. Und Herr Scheiner ist nicht im Raum. Dann müssten wir bei 16 rauskommen. Dann passt es. Wunderbar. Damit ist die Vorlage angenommen. Vielen Dank. Wir haben im öffentlichen Teil noch 2 I-Vorlagen. Tagesordnungspunkt 621, Wildauer Vereinsförderung, Überblick über die Verwendung der Zuwendung des vorangegangenen Jahres. Frau Hein hatte ausgeführt, dass nach geltender Satzung hier einmal im Jahr Bericht zu erstatten ist. Dieser Bericht liegt quasi in der I-063-2024 vor. Gibt es Redebedarf? Das ist nicht der Fall. Vielen Dank. Damit haben wir das zur Kenntnis genommen. Und unter Tagesordnungspunkt 622, Löschwasserkonzept der Stadt Wildau, Vorlagennummer die I-064-2024, auch diese in entsprechenden Fachausschüssen vorgestellt worden. Gibt es Redebedarf? Das ist nicht der Fall. Vielen Dank. Haben wir auch diese I-Vorlage zur Kenntnis genommen. Damit darf ich an dieser Stelle danken, den öffentlichen Teil beenden und um Herstellung der Nichtöffentlichkeit bitten.